Schönen guten Tag. Hier ist Reinhard Schröder mit Schröder Talk. Heute komme ich mit der zweiten Sendung und jetzt habe ich die Stellvertretin der Deutschen Polizeigewerkschaft Bundespolizei hier, Bianca Oehlmann.
Ja, schönen guten Morgen.
Naja, schön, dass Sie da sind. Und Sie waren ja vor einem Monat ungefähr hier im Business-Frühstück. Ich kannte Sie noch gar nicht, da habe ich Sie kennengelernt. Und ich habe aufgeschrieben danach, Frau Bianca Oehlmann, stellvertretende Vorsitzende der Polizeigewerkschaft. Habe ich noch geschrieben, ist eine taffe Frau aus der Region, die Tacheles redet. So, ne? Und daraufhin haben wir uns ja vereinbart.
Ja.
Und dann habe ich aber festgestellt, wie peinlich ist das denn? Also ich habe praktisch geglaubt, Sie sind die stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei mit dem Vorsitzenden Rainer Wendt. Den kennt man ja von Jan Böhmermann. Und danach habe ich mal angefangen zu recherchieren und festgestellt, nein, gar nicht. Es gibt zwei, ich habe jetzt zig Leute gefragt, wie viele Polizeigewerkschaften gibt es? Also das wird natürlich nach diesem Podcast anders, da kennt man die Deutsche Polizeigewerkschaft und Bianca Oehlmann bestens. Aber nee, man kennt nur die Gewerkschaft der Polizei, das ist ja die größere. Aber es gibt eben auch die kleinere und ich habe dann nachher gesagt, aha, die große, die ist in einem Gewerkschaftsbund, das sind die Good Guys, Good Cops und die Deutsche Polizeigewerkschaft ist im Beamtenbund, wundert, und das sind aber die Bad Cops, die der Jan Böhmermann immer auf dem Kicker hat. Erzählen Sie mal, wie setzt sich das zusammen, denn Sie sind ja auch nicht stellvertretende Vorsitzende dieser gesamtdeutschen Polizeigewerkschaft, sondern es gibt noch eine Unterabteilung, die Bundespolizei. Habe ich das jetzt so einigermaßen richtig verstanden?
Ja, also uns tut es immer ein bisschen weh, und zu sagen, die größere Gewerkschaft und die kleinere Gewerkschaft. Es gibt einen Unterschied bei den beiden Gewerkschaften, das haben Sie schon gesagt. Die GdP ist halt, der Dachverband ist der Deutsche Gewerkschaftsbund und bei der DPLG ist der Dachverband der Deutsche Beamtenbund. Das ist schon so das Entscheidende, das ist der entscheidende Unterschied auch in vielen Bereichen. Und die Deutsche Polizeigewerkschaft, die ist aufgeteilt in den Landesverbänden, also bei den Landespolizeien. Also jede Landespolizei hat einen Landesverband DPLG und die Bundespolizei halt DPLG Bundespolizei. Und dann gibt es halt die Bundesleitung, das ist DPLG Bund, wo ehemals Rainer Wendt, der
Rainer
Vorsitzende
Wendt.
Wendt, genau.
Und das ist jetzt Herr Taggarts.
Das ist jetzt Heiko Taggarts, der wurde
Ende
April war der Bundeskongress, da wurde er gewählt als neuer Bundesvorsitzender.
Und Sie sind eben diese Abteilung Bundespolizei.
Genau.
Sie sind stellvertretende Vorsitzende und der Vorsitzende davon ist Herr
Manuel Ostermann, genau. Ich bin erste stellvertretende Bundesvorsitzende, wenn man das ganz genau nehmen will. Und Manuel Ostermann ist jetzt unser Bundesvorsitzender der DPLG Bundespolizei.
Der sich auch schon etwas unbeliebt gemacht hat. Zumindest bei Jan Böhmermann. Er hat ihn ja schon am Wickel gehabt mit, was hat er gesagt, Nazi-Frisur oder irgend sowas.
Nee, das ist mehr so die Blitzkriegsfrisur gewesen.
Blitzkrieg, ja gut, würde man auch mit Nazis identifizieren, den Blitzkrieg.
Wie der Böhmermann dann halt auch redet. Ne?
Ich sage ja sowieso, Böhmermann, ich finde toll, dieses Rundfunktanzorchester Ehrenfeld ist einfach sagenhaft, das höre ich gern. Böhmermann kann toll, dieses Musical, dieses Eierwerfer-Musical, nicht? Das ist, finde ich, ganz klasse. Er kann auch Show machen und singen, aber Satiriker ist er nicht. Er tarnt sich als Satiriker, um Menschen zutiefst beleidigen zu können. Das ist meine Meinung. Nicht? Und das hat er mit Herrn Ostermann ja auch schon eben gemacht und da läuft ja sogar ein Prozess, ne?
Ja,
wenn ich nicht irre.
Ja, genau. Also ich kann nichts zu der Sendung sagen, weil ich die Sendung in keinster, ich habe sie nie geguckt, ich gucke sie auch niemals.
Ja, wir gucken die ab und zu, eben wegen diesem Rundfunk-Tanzorchester, das ist so klasse, das ist wirklich sagen.
Ja, der Prozess läuft, ja.
Wir warten nochmal ab. Deswegen können wir darüber jetzt nicht reden. Aber wenn der Prozess zu Ende ist, dann können wir nochmal drüber sprechen.
Vielleicht. Ja, die Deutsche Polizeigewerkschaft, Bundespolizei wird das dann pressewirksam nochmal mit auf den Weg geben. Aber momentan.
Und Jan Böhmermann hat ja gerade einen Prozess, ob er jetzt endgültig verloren ist, aber das Oberlandesgericht München hat ja festgestellt, im Fall Arne Schönbohm, dessen berufliche Existenz in dem Punkt zumindest, die er damals hatte, er ja ein bisschen vernichtet hat. Also Frau Faeser hat ihn ja gleich freigestellt nach dieser Sendung. Und das Oberlandesgericht München hat das Urteil ja bestätigt von der unteren Instanz, dass das zum größten Teil überhaupt alles gar nicht stimmt.
Ja. Hey. Und das ist wie lange jetzt her ungefähr? Zwei, drei Jahre würde ich schätzen. Genau. Und eine Innenministerin AD, ich sag's immer wieder gerne, muss ich sagen, Frau Faeser hat der Bundespolizei jetzt auch nicht so richtig viel gebracht.
Hat auch nicht so gut getan.
Nein, und deswegen freue ich mich immer sagen zu können, Frau Faeser AD.
Ja.
Aber zur damaligen Zeit aufgrund einer Satire-Sendung, in Anführungsstrichen, dann den Arne Schönbohm wenige Tage danach abzulösen, ist schon krass. Ja. Jetzt ist das Urteil da. Und
jetzt darf man, sage ich jetzt mal, ich darf sagen, entweder ist er ein Lügner, das würde Vorsatz unterstellen, aber das traue ich selbst Jan Böhmermann nicht zu, aber sie haben schlampig, äußerst schlampig recherchiert, Sachen behauptet, die gerichtsfest als unwahr jetzt festgestellt wurden. Und das darf eigentlich nicht passieren. Und wenn es passiert, dann muss man aber auf den Knien kommen und sagen, Mensch, das tut mir wirklich leid. Aber man muss auch das Scham- und Schuldgefühl selber haben. Man hat hier jemanden geschadet, der völlig unschuldig dafür war. Da muss man sich doch schämen selber. Einfach und sagen, Mensch, ich habe Mist gemacht, tut mir schrecklich leid. Ich passe nächstes Mal besser auf.
Ja, gut, da muss man so, ich sehe da so die zwei Schienen. Die eine Schiene ist ja jetzt so der Rechtsstaat.
Ja.
Der hat ja jetzt gesprochen.
Ja.
Und die andere Schiene ist natürlich die moralische Schiene in dem Moment.
Eben.
Und der Rechtsstaat, es hat lange gedauert, aber hat ganz klar gesagt, okay, das, was damals passiert ist, was Herr Böhmermann behauptet hat gegenüber Arne Schönbohm, stimmt so nicht.
Ja.
Also das Urteil ist gefällt. Aber die andere Seite ist natürlich die moralische Schiene. Und da wurde eine ganze Existenz in dem Moment, man kann es sogar überspitzen, vernichtet, inklusive seiner ganzen Familie. Und ich finde es schon, es war hart. Bestimmt eine harte Zeit für Arne Schönbohm.
Ja. Und eine Entschuldigung. Aber ich sage immer, man kann von niemandem Entschuldigung verlangen, die ist wertlos. Jemand muss das Gefühl haben, dass er sich entschuldigen muss. Das ist ja letztlich auch eine Entlastung für den, der den Mist gebaut hat. Er sagt, ja wirklich, habe ich Mist gebaut, tut mir leid. Nee, aber von jemandem eine Entschuldigung zu verlangen, ist wertlos, sage ich immer, weil eine Entschuldigung macht nur Sinn, wenn man das fühlt, dass man wirklich großen Mist gebaut hat. Aber gut, das ist Jan Böhmermann. Den werden wir vielleicht nach Ende des Prozesses nochmal näher betrachten. Ich würde ihn auch gerne hier haben, ne? Er soll mir das mal erklären. Aber er kann jetzt natürlich auch nicht kommen, weil der Prozess läuft. Aber danach, denke ich, wird er kommen gerne zu mir und mir das alles erklären und erläutern, wie er so arbeitet und wie er das macht. Bin ich mal gespannt. Aber jetzt wollen wir mal hören. Sie stammen ja hier aus der Gegend. Und wie ist Ihre Jugend abgelaufen und wie sind Sie eigentlich dann auf die Idee gekommen, dass Sie zur Polizei gehen wollten? Denn Sie haben ja erzählt, Sie sind praktisch, das war gleich nach Schule dann der nächste Schritt.
Ja, also ich komme von der Landwirtschaft und ja, wer das noch kennt von damals, gerade die Kinder und so, die mussten ja auch schon ein bisschen was anfassen. Heuen und alles, was dazugehört. Also man war schon so ein bisschen belastbarer, würde ich sogar nennen. Dann habe ich Leistungssport betrieben. Und für mich war das immer ganz klar, dass ich zur Polizei möchte.
Ja, ab wann ungefähr?
Ach, das war immer.
Immer?
Immer.
Nicht Indianerhäuptlingin, sondern Polizei.
Ja.
Okay. Chefin.
Zur Chefin hat es leider nicht gereicht.
Nein,
aber
ja. Sheriff. Sheriffin.
Sheriffin. Aber nicht Politesse, ganz wichtig.
Das ist gut.
Aber das ist...
Das war immer klar.
Mhm. Und also, ich bin schon mit 15 gestartet. Da war ich hier auf der Realschule in der Gegend. Und da war ich zu jung. Da bin ich zur Landespolizei in Niedersachsen, habe den Test gemacht, das Eignungsauswahlverfahren. Mhm. Wir reden ja im Polizeijargon immer mit Abkürzung, das ERV.
Ach so.
Und hab's bestanden und dann hieß es, ja, liebe Bianca, ist schön, dass du das gemacht hast, aber du bist zu jung.
Doch.
Und dann bin ich nochmal auf die Fachoberschule gegangen, habe nochmal das Fachabitur gemacht und bin dann nochmal neu gestartet. Und aber nicht in Niedersachsen, weil ich war enttäuscht.
Ach so.
Ja, und dann habe ich gesagt, die kriegen mich nicht mehr.
Ach, das haben sie nun davon.
Das haben sie davon. Aber so in Hamburg war ich, da war das Problem, meine Hüfte ist schief. Dann war ich in Nordrhein-Westfalen, dann hatte ich einen Überbiss von über 5 Millimeter bei den Zähnen.
Wie, das darf man auch nicht haben.
Das war früher so. Also es war ganz extrem. Also man musste wirklich da, weil das, dann hieß es halt immer, wenn man dann später, dann stehen Kosten, weil man geht ja in die Heilfürsorge.
Ach so, ich wollte gerade sagen, man muss doch nicht beißen als Polizistin.
Nee.
In der Regel doch nicht, sag ich mal.
Genau.
Ja. Also die medizinische Versorgung schien dann zu teuer zu sein.
Die war zu teuer. In Bremen bin ich klaglos im schriftlichen Test untergegangen. Da war ist große Bewerberzahl damals, ganz kleine Einstellung. Ja, und dann kam der damalige Bundesgrenzschutz.
Ach so, ja, der hieß ja damals noch Bundesgrenzschutz. Ja. Das ist ja die Vorläuferorganisation von der Bundespolizei in gewissem Sinne. Ne?
Ja. Und dann bin ich dann 1993 hoch nach Lübeck, da war das erste Dienstjahr und angefangen beim Bundesgrenzschutz.
Ach, da ist die Ausbildungsakademie oder?
Ja,
oder,
ne? Damals war es noch die Grenzschutzausbildungsabteilung, wenn man ganz weit zurückgeht. Es war sehr interessant, weil Frauen beim Bundesgrenzschutz sind erst 87 eingestellt worden.
Ach, die durften erst ab 87?
Mhm. Und im Norden erst ab 89. Und ich bin 93 gestartet und wir hatten ganz viel, das war der erste Gang, wo auch der Osten mit dazu kam. Also ganz, ganz viele aus Mecklenburg-Vorpommern. Mhm. Also wir waren.
Aber waren das auch ehemalige NVA-Lehrer?
Nee, also ganz normal.
Also ganz, junge,
ganz von
junge
der Schule.
Auch so, die in die Ausbildung.
Ja. Genau. Und dann, das war echt interessant. Und ja, da war ja noch nichts fertig. Wir hatten ja noch eine ein bisschen militärische Ausbildung. Ne? Mhm. Schützenreihe, Schützenkette. Ja. Wir haben auch noch alle einen Helm bekommen. Und dann ging es los. Und
ja, waren das früher die den ersten Angriff aufhalten sollten oder zumindest so die Stoßtrupps abwehren da.
Ja, es war noch nicht so richtig modern aufgebaut.
Das, ja, ja. Also es war eigentlich ein halb militärische
damals
Einheit,
noch.
Ne,
ja, damals noch. Und da war es natürlich immer, da waren die Frauen mit dabei. Ja, wir hatten Unisex-Toiletten.
Ja,
damals schon.
Damals,
also da hing ein Schild davor und dann war ja inklusive Duschen. Und wenn dann die Frauen reingegangen sind, wurde das Schild umgedreht, Damen.
Ah, yes.
Und wenn die Männer dran waren, wurde es wieder umgedreht.
Ach, guck mal, Männer. Ja, das könnte man ja heute wieder machen.
Ja.
Ist ja praktisch, ja. Ja, und dann, wie ging es dann weiter nach der Ausbildung?
Ja, nach der Ausbildung bin ich in eine Observationseinheit gegangen. Das waren Observationen für das LKA Hamburg mit Masse.
Aber als Bundespolizistin.
Genau, das gab
immer. Ach, da arbeitet man auch für ein LKA ist ja Landeskriminalamt, meine ich, aus Tatorten und so weiter zu wissen.
Ja, das sind so gemeinsame Ermittlungsgruppen, gerade im Bereich Schleusung und Waffenhandel zum Beispiel.
Ja, und wen haben Sie da oder was haben Sie observiert?
Dann? Da haben wir observiert, das
ist noch geheim.
Ja,
das immer noch bleibt geheim.
Immer.
Haben Sie auch welche geschnappt, wenigstens?
Auf jeden Fall. Mit Sicherheit. Na klar.
Sehr gut. Okay, das war. Und Sie hatten ja in dem Business-Frühstück hier auch erzählt, Sie haben gleich mit Jiu-Jitsu oder so Kampfsport angefangen, oder?
Ja, das war. Schon? Man hatte mal bei der Bundespolizei gibt es den Polizeitrainer. Da, also verschiedene Qualifikationen kann man da auch erreichen oder erlangen. Und da bin ich schon 1999 mit angefangen. Da war halt der Jiu-Jitsu mit dabei, der Einsatztrainer, Schießausbilder, Sportausbilder oder Sportleiter, Lehrer. Das sind einzelne Qualifikationen, die habe ich über die Jahre erreicht, bis hin zur Trainerin für lebensbedrohliche Einsatzlagen.
Also Sie trainieren das jetzt selber, diese Dinge?
Ja, also die letzten 2 Jahre nicht mehr. Aber davor in der Polizeiausbildung, bei unserer Polizeischule, wo ich als Dozentin war, da natürlich auch. Und ein gutes Konzept für die Bundespolizei, gerade nach den Anschlägen 2015 in Frankreich, Bataclan und Charlie Hebdo. Und da hat die Bundespolizei ein Konzept entwickelt und wir haben dann die Kontroll- und Streifenbeamten, also die Streifer auf der Straße.
Auch mit Ausgebildeten?
Ja, gerade die.
Ach so.
Weil gerade bei Anschlägen...
Sind die natürlich die Ersten.
Sind die die Ersten. Ja, ja, ja. Die Spezialkräfte kommen später.
Die kommen später. Das haben wir ja in Diepholz ja auch erlebt. Nicht? Vor 5 Jahren haben sie wahrscheinlich mitgekriegt, diese Massenschlägerei auf unserer Hauptstraße. Früher durfte man das ja gar nicht sagen, aber ich glaube, da vor 5 Jahren durfte man schon sagen, da haben sich 2 Clans, die hier ansässig sind, in Diepholz, haben sich gegenseitig totschlagen wollen. Ne? Und ich glaube, binnen einer halben Stunde waren alle Polizeikräfte im Umkreis von 50 Kilometern hier, weil die eigene Garnison, sag ich mal, die ja gleich um die Ecke liegt, ich glaube, die sind da nicht gleich mit 10 Mann reingestürzt, weil man braucht, das waren 40 Personen, die sich in der langen Straße geprügelt haben. Und da kamen dann die Einsatzkräfte von überall her und die schulen sie sozusagen, dass die in solchen, und die Spezialkräfte, bis die da sind, nicht? Das dauert ja 1 Stunde wahrscheinlich oder so.
Nee, die sind schon schneller da.
Geht schneller?
Ja, 30 Minuten ist immer so.
Das ist das Ziel?
Ja, das ist das Ziel.
Aber mit Hubschrauber dann? Und so.
Ja, auch. Oh. Na, das ist, ich weiß nicht, wie das SEK Niedersachsen sich aufgebaut hat, aber die Bundespolizei ist immer das Ziel, dass möglichst schnell die Spezialkräfte
überall
kommen. Ja.
In Deutschland in 1/2 Stunde da sein. Ah, das beruhigt ja ein bisschen.
Ja.
Okay. Müssen die 1/2 Stunde müssen sie hier halten, dann kommt die Kavallerie. Okay.
Ja, und deswegen müssen die Streifer wirklich gut geschult werden, weil die wirklich die Ersten vor Ort sind.
Das sind die Ersten natürlich. Ja. Die müssen da erstmal den Kopf hinhalten. Ja, also dann haben sie observiert und was kam danach noch für Aufgaben?
Danach war ich szenekundige Beamtin. Ach nee, davor war ich noch Fahnderin. Oh. Taschendiebstahl, Drogen und alles, was so an klein, in Anführungsstrichen, Kleinkriminalität in Bremen, also.
Aber am Bahnhof dann, weil,
ja, Bahnhof,
weil die Bundespolizei ist ja eigentlich nur für Flughäfen, Bahnhöfe und die Grenzen natürlich zuständig, ne?
Genau.
Oder?
Genau. Also in Bremen gab es zu der Zeit so ein Sicherheitskonzept. Da gab es gemeinsame Streifen. Das wurde auch ausgeweitet auf das Stadtgebiet. Aber hauptsächlich dann in Bremen wirklich im Bahnhofsbereich, Bahnhofsvorfeld. Mhm. Und da ist auch wirklich genug zu tun, muss man ehrlich sagen. Ja,
ja, man spricht, ist das dann auch besser geworden durch die Fahndung?
Die Fahnder, die sind schon, also jetzt die jetzigen Fahnder, die auch unterwegs sind, die machen schon Taschendiebstahlsfahndung, aber auch Raub, Betäubungsmittel,
also
Eigentumsdelikte.
Gibt es das immer noch?
Ja, ja.
Ja, aber man spricht immer so, das wäre so unsicher, der Bremer Bahnhof, und da wäre so viel Antanzdiebstähle und was es da alles gibt. Stimmt das gar nicht? Ist das gar nicht so?
Also es ist immer noch da, aber...
Aber es wird beobachtet.
Ja, es wird beobachtet, es wird auch festgenommen.
Und das sind aber Zivilpolizisten.
Mhm, genau.
Ja, dann, damit man die nicht gleich erkennt. Selber so ein bisschen lange Haare und runtergekommen. Nein, ist jetzt ein Scherz.
Stimmt aber.
Ne?
Stimmt aber.
Stimmt tatsächlich.
Ja, sicher.
Ach komm, die Penner, die da rumlungern, das sind alles Polizisten.
Alle. Ja, gut. Inklusive das Dosenbier nahe, auf jeden Fall.
Dann, also, was sagt man denn immer? Dann ist doch das super sicher da in am Bremen. Ich habe sowieso keine, ich habe nirgends Angst, auch nicht am Bremer Bahnhof. Ich sage, wenn man keine Angst hat, dann kann einem auch nichts passieren.
Ja gut, dann sind sie aber, können sie sich glücklich schätzen, weil die Frauen, die fühlen sich nicht unbedingt sicher an den Bahnhöfen.
Also gab abends.
Ja,
haben wir jetzt auch gerade erlebt hier mit einer Freundin, die abends von Diepholz zurückfahren musste nach Bremen, sagt, nee, jetzt müsse er sie aber fahren. Danach will sie nicht mehr in der Straßenbahn sitzen. Ist das wirklich begründet, diese Befürchtung?
Ja, also letztes Jahr gab es eine Umfrage, ob Frauen sich noch auf öffentlichen Wegen und Plätzen sicher fühlen. Und da haben 50% gesagt, die fühlen sich nicht mehr sicher.
Aber nicht zu jeder Zeit. Nachts dann, oder?
Ja, nee, eigentlich schon.
Sogar tagsüber.
Ne? Es kommt auch an, in welchen Bereichen,
irgendwo,
in welchen Städten.
Ist, ne? Genau. In Diepholz ist man aber noch sicher.
In Diepholz ist man.
Tagsüber auf jeden Fall.
Ja.
Ne? Das kann man doch sagen. Also, gut, nachts im Park, okay, gebe ich zu, würde ich als Frau vielleicht auch nicht unbedingt durchgehen.
Ja, aber.
Aber im Park sind eigentlich die Gangster gar nicht. Ne?
Ja, aber es ist ja eigentlich, es gibt einen Unterschied. Es gibt einen Unterschied für dich von der häuslichen Gewalt, die enorm hoch ist.
Das ist natürlich.
Aber auch gleichzeitig auf öffentlichen Wegen und Plätzen. Und aus meiner Sicht geht das gar nicht, weil die Frauen geben ja einen Teil von ihrer Freiheit ab.
Natürlich.
Weil die Frau weiß, ich kann abends da nicht mehr durch Bremen gehen. Dann geht sie abends nicht mehr durch Bremen. Das heißt, ihre Freiheit wird dadurch eingeschränkt.
Aber was kann man dagegen machen?
Ja, also wenn es also unsere gewerkschaftliche Forderung, meine persönliche aber auch, ist, die Videotechnik weiter auszubauen und KI mit zu nutzen, damit dann auch wirklich die Täter schneller gefasst werden.
Ja, aber ich höre immer, ja, das ist, nützt ja nichts, da kann man die nur nachher schnappen, das ist ja keine Prävention. Nee. Oder schreckt das vielleicht doch ein bisschen ab?
Ich glaube schon, weil dann muss natürlich auch geurteilt werden.
Ja.
Das ist das Wichtige. Also Täter müssen ermittelt werden, Täter müssen verurteilt werden.
Und klappt dann, das in Bremen?
Ja, wenig.
Das ist wenig.
Es ist zu wenig. Ja. Und die Justiz ist auch einfach überfordert. Die haben einfach zu viel.
Ja.
Und ja, da müsste man Lösungsansätze suchen. Ob das eine Videotechnik ist, KI-Einbindung. Ja, und was am besten noch immer geht, ist mehr Polizeipräsenz auf der Straße. Das ist ja, ja klar.
Also sie fordern ja auch mehr Personal, glaube ich, habe ich gelesen. Das wäre dann die. Aber kriegt man überhaupt noch Personal?
Schwierig.
Ist auch schon schwierig.
Ja, also man kriegt schon, also bei der Bundespolizei sind die letzten 4 Jahre die Bewerberzahlen um die Hälfte gesunken.
Sogar schon gesunken.
Ja, das liegt aber in verschiedenen Bereichen. Beruf Polizist ist nicht mehr so, wie es früher mal war, so wie das bei mir, Berufung. Also die, die kommen, ist schon eine Berufung. Aber dadurch, dass Schichtdienst, der Verdienst ist nicht so, wie viele immer denken, enorm hoch.
Ey, das dürfen Sie jetzt aber gar nicht sagen. Das ist ja keine Werbung. Aber als Gewerkschafterin natürlich, Sie wollen ja mehr.
Ja, da kommt wieder die Gewerkschaft natürlich durch die Polizeigewerkschaft. Aber auch die Gefahrenlage ist höher. Also ja? Polizisten werden 300 Mal am Tag Opfer von Straftaten. Und das ist einfach gestiegen. Der Respekt ist weg und die Wertschätzung. Und dann fährt man nach Hause nach dem Dienst und wurde wieder beleidigt und bedroht. Und das nimmt man ja mit.
Ja.
Und für einige ist es einfach auch zu viel.
Hat das wirklich zugenommen?
Ja, das hat wirklich zugenommen. Aber es hat ja alles zugenommen. Gewaltkriminalität oder Sexualdelikte, Eigentumsdelikte hat ja alles zugenommen.
Ja, ja.
Und in dem Bereich auch. Und wir haben aber auch der Arbeitsmarkt. Die Wirtschaft kommt gut außer Kurve, muss man sagen.
Doch.
Ist ja auch ein Player. Die Bundeswehr jetzt momentan und so.
Die natürlich.
Ja. Und so sind wir in Konkurrenz.
Ja, es ist also gar nicht so einfach. Und gut, jetzt waren wir bei den Observationen oder Fahndung am Bahnhof in Bremen. Und was kam danach? Danach kam Szene.
Szenekundige Beamtin, genau.
Für was Werder war Bremen. Das für Werder Bremen sogar. Also diese Hooligans mussten beobachtet werden.
Ja, und die Ultras.
Ach, was sind nochmal Ultras?
Ultras sind eigentlich die Stimmung im Stadion machen.
Ach so, die dann immer diese bengalischen Feuer machen.
Ja, im Teilen auch, aber auch das sind wirklich die Stimmung machen, ne? Mit Trommeln und.
Also wollen die Vereine die auch nicht abschrecken?
Nein, nee, die sind schon, also schon Ultras, wichtig. Die sind wichtig. Die machen echt super Choreografien, das ist echt wirklich gut.
Ja, aber sind die denn gefährlich?
Ja, die sind. Das kann immer, also es gibt ja im Fußball Freundschaften und Feindschaften zu anderen Mannschaften.
Ja, ja, ja.
So, und da sind die Ultras natürlich, wenn sie auf eine Mannschaft treffen, Bremen gegen HSV.
Das ist auch so.
Ist eine Feindschaft.
Die müssen gekloppt werden.
Ja, gekloppt auf jeden Fall, muss so ein bisschen markiert werden.
Ja, ich war jetzt, der erste Podcast war ja mit Toni Kross, unserem Amerikaner hier in Diepholz, haben uns auch über Sport unterhalten. Ne? Und in Amerika gibt's ja, sind die Sportarten ja eigentlich brutaler. Football ist viel brutaler als Fußball und was die da alles haben. Ne? Aber das ist alles Show. Das nur, oder dieses Wrestling ist ja sowas von brutal. Aber keinem passiert was, sie machen nur eine Show und die Zuschauer sind freudig und freuen sich. Da gibt's, glaube ich, keinen Polizeischutz. Nicht? Die grillen, die vergnügen sich, für die ist das ein Familienfest. Das heißt, die wollen Brutalität sehen und dann ist gut, das ist die Show. Aber wir wollen Brutalität machen. Fußball ist nicht brutal, das Spiel. Aber die Zuschauer, da gibt's brutal. Ich war jetzt letztes Jahr bei der Nacht der Museen, war ich mal im Weserstadion, die haben das auch, die haben ja auch ein Museum, die hatten auf, habe ich eine Führung gekriegt. Ich gestehe, dass ich erst einmal im Spiel gesehen habe, da ist mir das gar nicht so aufgefallen, aber als wir da durchs Stadion gegangen sind, über den Rasen, also den Rasen durften wir natürlich nicht betreten, aber da drum zu, ne, sag ich, da sind Käfige. Die Zuschauer werden in Käfigen eingesperrt, damit sie sich nicht gegenseitig totschlagen oder was? Und dann hinter dem, das sieht man im Fernsehen, ich habe es noch nie gesehen, jetzt fällt es mir auf, hinter dem Tor ist ein Riesennetz, damit das, was die alles schmeißen, nicht die Spieler, sag mal, was ist das für, das ist doch irre.
Ja.
Da kann doch der Spaß am Fußball zugucken vergehen. Ja. Und wie haben sie die in den Griff gekriegt?
Also erstmal, also es sind ja nicht die Zuschauer. Das muss man ja immer differenzieren.
Nee, bestimmte Zuschauer. Das sind natürlich, die meisten sind friedlich und vergnügen sich und klatschen.
Genau,
und
also ein großer Polizeieinsatz entsteht, wenn da ein Stadion ist, wo 50.000 Leute rein können. Dann entsteht der Polizeieinsatz, erstmal gibt es eine Feindschaft zu der
Wenn ins HSV kommt.
Ja, also zu dem Gegner.
Das ist ja dieses, ja. Wie heißt das, Hochsicherheitsspiel
genau.
ist das.
Ja. Ne? Und dann liegt es meistens nur vielleicht an 400. 400. Ja, und dafür wird natürlich.
Wie viel Polizei muss da kommen?
Zu 1.000.
1.000 Polizisten für 400 Schlägertrupps. Aber die sind dann in beiden Mannschaften. Die würden sie am liebsten jetzt mal an der Weser treffen und sich gegenseitig verkloppen.
Genau. Ja.
Ne, das wäre das Beste.
Ja.
Und
da müssen die Fanlager dann getrennt werden.
Und warum lassen sie sich nicht verkloppen? Sollen sie sich doch tun? Oder nicht? Ja, muss man das verhindern als Polizei? Ist man als Polizei
sicher.
Ist verpflichtet zu verhindern,
sicher.
Dass sich die Leute gegenseitig kloppen? Ja. Sag mal auch. Und dann kriegt man selber was ab. Bloß weil, und die regen sich dann beide über die Polizei auch so nach dem Motto, warum lassen die uns nicht prügeln, unerhört, jetzt hauen wir auf die Polizei ein. Das sind die Übeltäter. Ja. Läuft das dann so ab?
Ja gut, die öffentliche Sicherheit und Ordnung, dafür ist die Polizei zuständig. Ja, und wenn die sich auf einen Osterdeich prügeln würden in Bremen, dann sind da immer welche da drunter, die da irgendwie lang gehen. Also es ist immer die Gefahr, dass Unbeteiligte damit rein.
Ja, ja. Und nein, ich will jetzt ja auch nicht dazu raten, alle sich totprügeln zu lassen. Ich meine noch nicht, die prügeln sich dann kommt die Polizei, will die auseinander und dann wird die Polizei angegriffen, weil die sie im schönen Prügeln stören, so ungefähr. Ne?
Es gibt ja bei den Hooligans gibt es die sogenannte dritte Halbzeit. Und die dritte Halbzeit ist
danach.
Ja, das ist danach oder davor.
Ach so.
Und zwar, da geht es einfach darum, die treffen sich irgendwie auf einer Wiese. Die
verabreden sich
zum Prügeln. Und treffen sich auf einer Wiese. Da ist weit und breit keiner.
Ja.
Und dann prügeln sie sich.
Und da muss eigentlich auch die Polizei einschreiten.
Wenn die Polizei
das
mitbekommt.
Ja.
Aber da sind keine Unbeteiligten.
Gut, also da gucken sie dann auch mal von der Ferne zu und sagen, ja, lass die sich mal ein bisschen.
Ja, das macht die Polizei niemals.
Das darf man nicht.
Nee.
Also man darf sich nicht prügeln, das erlaubt die Polizei nicht. Gut.
Aber stellen Sie sich mal vor, Sie gehen hier durch Diepholz durch und da prügeln sich welche und da steht die Polizei daneben, also sie sagt so, boah,
lass die
erstmal ausprügeln und dann schreiten wir ein. Oh.
Ja. Das geht. Nein, ich sage das ja auch nur scherzhaft, ich mache immer so. Scherze, das merkt man vielleicht nicht immer gleich. Nicht? Wenn es da ganz absurd ist, was ich sage, dann war es ein Scherz. Nicht?
Ja.
Aber nicht, das muss man sich mal vorstellen. Die Polizei muss praktisch Prügelnde natürlich auseinandernehmen und dann werden die aber sauer und können dann auf die Polizei losgehen.
Genau.
Weil sie sagen, warum lassen sie uns nicht uns totschlagen?
Ja. Das doch. Dann geht die Streife dazwischen und die Gefahr besteht selber, dass man dann dementsprechend
selber was
verletzt wird.
Das ist blöd. Gut, aber was heißt jetzt szenekundige Beamtin? Waren Sie da auch undercover dann?
Nee, szenekundige Beamte ist Zivilaufklärung, aber offen. Weil wir.
Das schon.
Offen. Ja, wir nehmen auch Kontakt mit den Ultras auf. Wenn wir dann zum Beispiel mit den Ultras mitgefahren sind, sagen wir mal nach Dortmund.
Und da fuhren Sie in dem Bus von den?
Ja, in den Zügen.
Oder in den Zügen, die fahren mit den Zügen. Ach so,
da fahren Sie. Wenn Sie mit den Zügen gefahren sind. Die fahren ja mal mit dem Bus, mal mit den Zügen. Und dann nimmt man halt ganz normal Kontakt auf mit den Polizeiführern Dortmund. Und dann wird dann halt ein bisschen, also wie so ein Kontaktpolizist in Teilen auch mit Fanwissen.
Und die Fans kennen Sie dann auch schon. Ja. Ach, guck mal, da kommt unsere Bianca. Ja, die passt ein bisschen auf uns auf. Gut, gut. Und so.
Na, so sind sie nicht.
Das nicht. Wie läuft das denn ab, wenn die einen sehen?
Es kommt immer drauf an, auf die Mannschaft. Also in Werder Bremen war es schwierig. Die haben immer gesagt, wir reden mit Zivis nicht.
Wer hat das gesagt?
Die Ultras.
Die haben das
gesagt. Ja, aber es gab immer Momente, dann haben die doch mit den Zivis geredet. Es gibt aber andere Mannschaften, die sagen, wir reden immer mit unseren Zivis und zwar nur mit denen. Also das kommt immer ganz drauf an,
wie die aufgestellt sind.
Genau.
Und der Verein selber, der muss das doch unterstützen, diese Polizeiarbeit, sage ich mal.
Ja, Machen sie das auch. Also der Verein zum Beispiel, die haben so Fanbetreuung und so. Die sind da genauso und nehmen Kontakt auf und führen Gespräche.
Ja, ja, die müssen ja auch mit denen sprechen. Aber das ist natürlich eine Frage, die sich mir auch gestellt hat. Ich meine, der Innenminister, glaube ich, von Bremen wollte jetzt ja schon mal ein bisschen Geld haben. Da gab es ja Prozesse. Ich glaube, er hat recht gekriegt. Ja. Ne? Die mussten ein bisschen bezahlen.
Aber ich glaube, das lief mehrere Jahre.
Ja.
Für den Polizeieinsatz.
Ich als nicht ständiger Fußballstadionbesucher. Ich fahre meist mit dem Fahrrad dran vorbei und finde das ganz toll, das Stadion da in Bremen. Frage mich, wieso können die nicht selber für Ordnung sorgen? Warum muss die Polizei da eigentlich überhaupt kommen? Ich meine, dass ein paar Polizisten im Hintergrund sind und das beobachten, aber eigentlich muss doch ein Veranstalter, also wenn jetzt eine Rockveranstaltung ist, denke ich mal, hier Apple Tree oder was, kommt auch mal Polizei vorbei, aber da sehe ich keinen Polizisten im Gelände. Da haben die ihre Security und da, gut, die sind auch friedlich, die Menschen, aber trotzdem, Veranstalter muss doch eigentlich nach meinem naiven Steuerzahlerverständnis selber dafür sorgen, dass die Veranstaltung sicher abläuft. Und wenn er das nicht kann, dann muss er es absagen. Sage ich jetzt mal so etwas also, krass vielleicht.
Ja, gut, die Vereine haben ja alle ihre eigene Security innerhalb vom Stadion. Und an den Eingängen zum Stadion.
Ja, na klar, die filzen einen auch, habe ich selber auch einmal miterlebt. Natürlich ist ja auch korrekt. Aber müssten die nicht komplett für die Sicherheit sorgen können?
Ja, also in Bremen kann man, ja, also komplett nicht. Dafür ist natürlich, wie gesagt, die Polizei, öffentliche Sicherheit und Ordnung auf den Wegen und Plätzen und Straßen natürlich zuständig.
Okay. Ja, gut. Aber im Stadion selber, da müssten die doch eigentlich.
Im Stadion selber ist die eigene Security.
Ist auch. Also ist die Polizei nicht.
Nee, die Polizei ist nicht da. Erst wenn was passiert, dann geht die Polizei rein. Aber dann gibt's, das ist immer, also die Ultras sagen ganz klar, Polizei raus aus den Blöcken. Die wollen die Polizei gar nicht im Stadion sehen. Und wenn die Polizei reingeht ins Stadion, dann
geht's schon
dann, ja.
Gut, also das waren jetzt die szenekundige Beobachtung und die wollen also keine Polizei im Stadion haben. Gibt es denn da überhaupt auch Fans, die gar nicht so gut auf die Polizei zu sprechen sind oder sogar persönlich Polizisten bedrohen dann, oder?
Ja, also das ist klar. Also die Ultras, die wollen einfach nicht, dass die Polizei irgendwie in der Nähe ist. Weil gerade die Polizei ja bei den Ultras immer dicht dran ist. Und wir hatten ja das Spiel, wann war denn das jetzt? Muss ich nochmal nachgucken. Magdeburg gegen Dresden. Da kam es ja zu ganz starken Ausschreitungen.
War das in diesem Jahr noch?
Ja, das muss in diesem Jahr gewesen sein. Ich glaube im Februar.
Ah, ja.
Bin ich mir jetzt nicht mehr zu 100% sicher. Und dann, da hat ein Magdeburger Fan eine Steinplatte oder einen Gullideckel auf eine Polizistin geworfen.
Tatsächlich.
Genau. Und der hat jetzt aber, das Ermittlungsverfahren ist eingeleitet gewesen. Und jetzt, es läuft das Strafverfahren wegen, ich glaube, versuchter Totschlag.
Doch.
Aber da musste ich nochmal nachgucken.
Ist sie denn schwer verletzt worden dabei, oder?
Kann ich nicht sagen.
Ach so.
Also verletzt auf jeden Fall, aber wie schwer und wie es jetzt, das weiß ich nicht. Aber das ist schon, ich finde, das ist schon eine enorme Stufe von
Gewalt.
Also wenn man so weit ist, dass man eine Steinplatte auf Polizisten wirft, dann das ist definitiv too much.
Ja, und dabei habe ich den Eindruck, man sieht hier ja auch in Diepholz und auch in den Städten immer mehr Polizistinnen auch, wo man denkt, oh, werden die auch wohl Herr dieser bösen Buben? Jetzt habe ich am Dümmer sogar, es war ein Zivilwagen, aber die Damen hatten Uniform an, daran erkannte ich das dann, weil ich mich wunderte, dass sie über den Deich fahren. Sei zwei Polizistinnen sogar. Ich denke, Mensch, guck mal, die können das auch schaffen. Es sind, aber ich denke immer so als Mann, Frauen greift man doch nicht an. Also außer diesen Männern, die eben Frauen angreifen, aber das sind ja nur 10%, diese Übeltäter, sage ich jetzt mal. Männer an sich sind doch friedlich und tun doch Frauen nichts. Ist das gar nicht so?
Also man muss das unterscheiden. Also wenn man eine Polizeiuniform anzieht, dann sieht das Gegenüber nicht mehr den Menschen, sondern nur noch die Uniform.
Ach, und dann spielt das keine Rolle, ob Frau oder Mann, dann
da spielt das dann keine Rolle mehr.
Die werden auch beleidigt,
dann ist man
und
Ja, für einige sofort das Feindbild. Also ja. das ist, wenn man die Uniform anzieht, dann ist man schnell ein Feindbild.
Ja, aber was sind das für Leute, für die Polizei ein Feind ist?
Ja, zum einen sind es auf jeden Fall Menschen, die diesen ganzen Staat, diesen Rechtsstaat in Frage stellen.
Ja, gut. Aber das sind ja jetzt wenige. Wollen wir mal hoffen.
Ja, ich habe die Statistik jetzt nicht mitgenommen, aber der Linksextremismus, der ist schon ziemlich gestiegen. Also es gab ja jetzt gerade, Innenminister Dobrindt hat ja auch die Studie rausgebracht vom Bundeskriminalamt, wo dann auch wirklich dann nochmal aufgezeigt wird, die einzelnen Extremismusbereiche, ja. Wo wie viel gestiegen ist.
Ja, das kam jetzt ja raus. Aber wie sieht das denn jetzt von den Linksextremisten aus? Die greifen ja nicht einzelne Polizisten an, denke ich jetzt mal so, sondern wenn die eine Demo machen, dann aus Demos raus, da kommt sowas natürlich vor. Oder wie läuft das ab?
Also Masse bewegt zu rechtsfreien Raum.
Eben, das kennt man.
Ne, wenn man in der Masse drin ist, dann neigt man dazu, dass man sagt, okay, also das ist alles hier rechtsfrei. Und dann ist es auch immer eine Dynamik drin. Mhm. Wenn einer anfängt und dann ist eine Masse mit dabei, dann kommt eine Dynamik im Schutz dieser Masse und dann gehen viele manchmal auf die Polizisten los. Ja. Ob das im Fußball ist oder auch bei Demonstrationen. Mhm. Und da ist so viel Aggressivität drin und da wird manchmal auch der Mensch in Uniform, der Polizist, muss dann herhalten für diese Aggressivität, die vielleicht in ganz anderen Bereichen liegt.
Aber es gibt ja auch mal, also Fernsehen sieht ja, also meine Erinnerung, ich will jetzt nichts Falsches gegenüber unseren schönen öffentlichen, rechtlichen Sendern sagen, die ich ja noch meistens gucke, meist schlägen die Polizisten dann auch so zu. Sind das dann immer nur bestimmte Aufnahmen, sage ich mal, nicht? Es gibt ja so Szenen, wo welche am Boden liegen und dann haut ein Polizist noch drauf ein, wo ich dann auch denke, jetzt ist es vielleicht ein bisschen übertrieben. Kann das sein, dass einzelne Polizisten auch ein bisschen überreagieren oder sind das bestimmte Szenen, die dann entsprechend rausge...
Ja, es ist also das muss man auch wieder differenzieren. Ne? Sind das nur kurze Szenen, die rausgenommen werden, um zu zeigen, da ist eine unrechtmäßige Polizeigewalt?
Ja.
Oder ist es wirklich passiert dann halt? Ne? Hat ein Polizist jetzt übertrieben oder hat Gewalt angewendet, die nicht rechtmäßig war dann in dem Moment? Polizisten, die so handeln, gibt das Verfahren, Disziplinarverfahren, Strafverfahren, bis Entlassung aus dem Dienst, ja natürlich.
Auch bei einer Demo, wenn der eine zu...
Es kommt immer drauf an, ist die Polizei... Also Polizeigewalt ist ja im Grundsatz erstmal rechtmäßig. Ja. Wir haben das UZWG und man muss das immer...
Das ist ja auch ein Monopol, nur die Polizei darf das.
Ja, und man muss das immer als Stufenverfahren sehen. Also die Polizei arbeitet immer wie so eine Treppe.
Ja.
Also die unterste Stufe ist die Kommunikation. Die nächste Stufe ist die Anwendung von einfacher körperlicher Gewalt mittels zum Beispiel Wegtragen, aber auch Hebegriffe, die wir lernen, den Polizisten auch beigebracht wird. Zuvor werden natürlich die meisten aufgefordert. Dreimal, ist es so. Ihr könnt selber diesen Platz verlassen, freiwillig. Dann, ne? Wenn sie es nicht machen, es kommt immer drauf an. Und das nächste ist dann der Einsatz von Führungs- und Einsatzmitteln, was wir dabei haben, ob das Pfefferspray ist oder ein Schlagstock oder die nächste Stufe ist der Taser. Und am Ende ist dann halt die Schusswaffe. So Taser, ist die Sitte.
Das sind ja, was man auch immer im Fernsehen so schön sieht, das sind doch diese Dinger, die so Elektroschläge verpassen.
Ja,
ne?
Genau.
Und es gibt aber auch welche, die so ein Draht ausschießen,
die
oder?
Haben alle
dass man auf Distanz.
Ja.
Haben die alle.
Ja,
also genau. Man kann auch mit auf Distanz wirken.
Ja, genau.
Und wenn man das ans Bein kriegt, das müssen ja zwei Kabel sein, zwei Pole, denke mal. wenn man es dann hakt sich das in der Hose fest und dann kriegt man einen verpasst.
Oder? Genau,
dann liegt man da, weil es ein bisschen weh tut.
Ja, oder? So 2 Sekunden, höchstens 3 Sekunden, einfach um den Angriff abzuwehren in dem Moment.
Aber das bringt einen dann auch vom Bein. Wenn man so einen Schlag kriegt, ist man erstmal außer Gefecht.
Ja, also bei Messerangreifern zum Beispiel ist der Taser effektiv. Bei so statischen, also wenn der Messerangreifer zum Beispiel die ganze Zeit bedroht und kurz vorm Angriff ist.
Dann kann man ihn außer Gefecht setzen.
Dann hat der Polizist im Endeffekt, er kann den Schlagstock, Pfeffer wirkt dann meistens nicht, den Schlagstock, dafür muss er aber in die Nahdistanz.
Genau.
Und mit dem Taser kann man natürlich kann die Distanz.
Aber das war schwierig, den zu kriegen, habe ich irgendwie mal so.
Ja, genau. Oder? Also bei der Bundeswehrzeit war ja hier Frau Faeser AD, die hatte ja lange, wollte
sich gesperrt.
Das. Ja, genau.
Welchen Argument?
Dass das polizeiliche Gegenüber vielleicht eine Herzerkrankung haben könnte.
Ja, das kann ja auch sein.
Das kann sein.
Wie oft ist das schon passiert, dass da jemand nachher...
Ich habe keine Statistik hier, aber weiß nicht, machen wir mit 0,1, 0,2, keine Ahnung.
Schätzen wir mal so.
Schätzen wir mal, ja.
Ja, ich meine, eine Schusswaffe kann auch gefährlich sein. Nicht? Das wäre ja dann die Alternative, wenn man auf Distanz wirken will und keinen Taser hat. Da muss man ja die Schusswaffe. Ist mal drohen sein. Man zieht mal raus und sagt, jetzt leg das Messer weg, so kommst immer im Tatort. Ne? Mhm. Das war auch, glaube ich, korrekt. Ne? Man muss ja erst mal sagen,
ja, auf jeden
Messer
Fall.
Weg, genau. Sonst schießt sie. Und dann schießt man ja auch eigentlich erstmal so ins Bein.
Ja.
Oder nicht gleich im Kopf und so.
Nein, das
man soll erst mal so ein bisschen ins Bein schießen.
Ja. Ist gesetzlich so vorgegeben.
Ist auch vorgegeben.
Also auf jeden Fall androhen und dann Beine und Arme.
Aber insofern ist ein Taser eigentlich auch für den, der getasert wird, besser als, ne? Also ist das in meinen Augen gar nicht nachvollziehbar, warum man nicht gleich freudig sagt, jawohl, das brauchen unsere Jungs und Mädels, ist auch für die Täter besser, nicht? Gut, liegen sie eben flach, aber nicht so ein Schuss durchs Bein ist ja auch nicht fein. Da kann ja Knochen verletzt werden und solche Sachen, oder?
Also, das ist natürlich so verschiedene politische Ansichten auch. Also einige sagen, nein, auf keinen Fall ein Taser. Am liebsten noch mehr die Führungs- und Einsatzmittel der Polizei wegnehmen, weil wenn die Polizei Führungs- und Einsatzmittel zu viele hat, also das ist alles, was man so am Gürtel hat, dann setzen sie das zu schnell ein.
Ja. Und stattdessen sollte das im Auto liegen unter Verschluss und nur im äußersten Notfall darf man das dann da mal rausholen. Oder wie ist also die Vorstellung? Mich,
also diese Argumentation von einem, weiß ich nicht, ich denke 22 Grad Raumtemperatur Büro am Schreibtisch ist für mich eine Argumentation, da kriege ich die Krise, ehrlich gesagt. Also dann müsste man mal bitte in einem Bereich arbeiten, in einer Großstadt, wo die Kriminalitätsrate sehr hoch ist. Und dann sagen, ich laufe da lang.
Ohne solche Sachen.
Ohne irgendwas.
Und ist denn eigentlich von diesen Politikern, kommen die mal zur Polizei vor Ort und sagen, zeig mir das mal, wie das in der Praxis eigentlich aussieht, so ein Dienstalltag?
Also es gibt, es gibt Politiker auf jeden Fall, die sich das angucken, auch die Ausbildung zum Beispiel, die Fortbildung. Ja. Aber meistens sind das die Politiker aus den regierenden Parteien.
Ja, aber auch die Frau Faeser, war die auch mal da?
Ja, wo sie Innenministerin war sie zum Beispiel in Bamberg und hat sich das alles angeguckt. Ist ja ein Ausbildungsstandort der Bundespolizei. Ja.
Das schon.
Ja.
Aber hat sich nicht...
Doch, irgendwann ja.
Doch, irgendwann hat sie es eigentlich.
Genau, nachdem wir als Deutsche Polizeigewerkschaft Frau Faeser 27.000 Briefe geschrieben haben, dann hat sie es dann doch irgendwann mal gemacht.
Und jetzt ist das flächendeckend... Auch in den Ländern?
Nee, nicht überall.
Ach so, das noch nicht.
Nee, also bei den Ländern ist es immer noch nicht.
Aber Bundespolizei hat das flächendeckend?
Na, auch noch nicht. Oh. Also wir sind noch es wurde ja entschieden, Anfang letzten Jahres, wo die alte Regierung noch geschäftsführend im Amt war. Mhm. Und dann dauert es dementsprechend natürlich haushalterisch und in der Beschaffung. Okay.
Aber es ist dabei, jeder soll das kriegen.
Ja.
Das ist in
in so einer Poolausstattung. Also das heißt immer, die Streife ist unterwegs von der Bundespolizei und einer davon hat den Taser.
Einer?
Ja, genau.
Und der ist dann aber speziell ausgebildet und muss das aber wissen und können.
Genau.
Und so weiter. Ja, das Ja, ich habe auch gelesen, nicht? Sie hatten das ja auch gesagt. Ich glaube, Sie sprachen bei dem im Business-Frühstück von den Grünen in Berlin, also nicht Bundesgrüne, sondern die für jetzt hier da ja Landtagswahlkampf haben. Die wollten auch, dass nicht so viel bewaffnet sind, die Polizisten. Ich habe es jetzt, wir haben lange in Stuttgart gelebt. Wir kriegen immer noch doch das Amtsblatt von Stuttgart und die Parteien geben da immer so Stellungnahmen ab, immer am Anfang. Da gibt es die SOS und die Linke, die haben eine gemeinsame Fraktion. Da ging es um Videoüberwachung. Da wurde eben auch gesagt, nein, bringt alles nichts, ist ja keine Prävention. Nein, wir müssen Sozialarbeiter, nicht? Wir müssen die Ursachen beseitigen eigentlich für die armen Kriminellen. Also das bräuchte die Leute gar nicht erst kriminell werden, weil es ihnen so gut geht. Ich sage, das ist ja alles okay. Ich bin auch dafür, Straßen entsprechend übersichtlich und sauber, kein Müll. Wenn Leute in sozial schwierigen Verhältnissen leben, denen zu helfen, dass sie rauskommen, so viel wie möglich. Alles okay, Sozialarbeit. Aber letztendlich braucht man doch die Polizei für die Leute, die einfach kriminell sind und gewalttätig. Die kriegst du doch nicht von Sozialarbeitern weggequatscht, sag ich mal, oder?
Nee, aber es ist ja immer dieser Spruch, den man sagt, das eine tun, aber auch nicht das andere lassen.
Ja,
also auf jeden Fall, also Sozialarbeiter, Pädagogen, Bildungssystem, dann aber auch das Ehrenamt, die ganzen Vereine, Fußballvereine, ja. Was haben die geleistet?
Ja.
Es wird immer weniger. Ja. Also dieses ganze Soziale, das sollte man immer weiter forcieren. Da ist ja der Ansatz auf jeden Fall richtig.
Ja.
Aber gleichzeitig muss die Polizei ja auch.
Für die, die sich einfach nicht an die Gesetze halten wollen, brauchst du die Polizei. Hm. Da hilft alles nichts. Das sage ich auch. Ja, das ist so. Naja, gut. Dann sind Sie also da von den Fußballfans wohin gegangen?
Dann habe ich erstmal ungefähr, ich glaube, ein Dreivierteljahr dann die Ausbildung in den lebensbedrohlichen Einsatzlagen gemacht. Und dann anschließend bin ich an unsere Polizeischule gegangen und dort als Ausbilderin, ach so, Dozentin.
In Lübeck dann, oder?
Ja, in Walsrode.
Ach, in Walsrode ist auch eine Schule.
Ja, genau. So. Die Bundespolizei hat 10 Standorte, wo sie ausbildet. Wir haben ja wirklich 55.000 Beschäftigte, die Bundespolizei.
Ja.
Und da muss die Nachwuchsförderung, muss viel. Die Babyboomer wie überall gehen jetzt in die Pension. Und
natürlich. Ja. Da muss ausgebildet werden. Und wie viel sind denn in der Gewerkschaft von diesen 55.000?
Also in unserer sind so knapp 20.000. Da sind aber also Polizisten und Tarifbeschäftigte mit dabei.
Was bedeutet,
Tarifbeschäftigte.
Bedeutet also keine Beamten da?
Genau, also wir haben die Polizisten, die Verwaltungsbeamten und die Tarifbeschäftigten.
Das sind heißt Tarifbeschäftigte?
Das sind also Angestellte, die nach Tarif bezahlt werden. Und,
aber was machen die jetzt?
Oh, die polizeifremden Aufgaben, die sind enorm wichtig.
Ja,
weil,
Beispiel?
Ja, fangen wir an über die Waffenkammer. Ach. Bis hin zu Organisationsbüro, über Bekleidung, über verschiedene Verwaltungsgänge. Also überall da, wo eigentlich der Polizist, der soll ja auf die Straße.
Ja, ja.
Oder aber das ermitteln.
Sind aber auch bei der Bundespolizei angestellt. Also sind eigentlich auch Polizisten, oder nicht?
Nee, das sind Tarifbeschäftigte, Angestellte.
Ach so,
das nach Tarifvertrag ganz normal.
Also Polizisten sind dann immer Beamte?
Ja.
Die sind immer als Beamte an, weil sie ja hoheitliche Aufgaben vollführen müssen. Und nach Grundgesetz, Paragraph, weiß ich nicht, da steht ja drin, hoheitliche Aufgaben müssen von Beamten.
Ja, genau. 24-7. 24-7 heißt im Endeffekt, im Grundgesetz steht drin, also Beamtentun sagt ja aus, dass der Beamte immer eigentlich für den Staat, für den Rechtsstaat, da sein muss, also 24-7 quasi. Ja. Deswegen braucht der Beamte auch eine entsprechende Versorgung, damit er dann auch immer einsetzbar ist und die Familie dann versorgt ist.
Ja.
Dafür darf der Beamte ja auch nicht streiken.
Er darf nicht streiken.
Mhm.
Und jetzt hat ja eben Bundesgerichtshof oder was festgestellt, das hat der Staat zumindest in Berlin dazu benutzt, dass er die Beamten zu schlecht bezahlt hat.
Mhm.
war ja ein Gerichtsentscheid. Und ich glaube, Herr Dobrindt hat es sogar auf Bundesebene aufgegriffen und die Beamtenbesoldung entsprechend diesem Gerichtsurteil etwas angepasst.
Ne? Ja, das ist ja, das Bundesverfassungsgericht hat schon 2020 geurteilt, dass die Bundesbeamten dementsprechend, also amtsangemessen alimentiert werden müssen. Ja. Ja, aber unsere ganzen Finanzminister da in der Zeit
haben das nicht umgesetzt.
Nö, die wollten nicht so richtig. Es kostet ja auch ein paar Milliarden.
Ja, und weil man nicht streiken kann, ist das. Ja, und das habe ich dadurch auch erst gelernt. Es gibt den nächsten Paragraph im Grundgesetz, der heißt, der Staat muss seine Beamten alimentieren. Und zwar bis ans Lebensende. Der muss auch dafür sorgen, dass eine Krankenversorgung stattfindet, mit auf seine Kosten und dass Pensionen gezahlt werden.
Genau. Deswegen hat der Beamte die Pflicht mit voller Hingabe.
So, das ist die andere Seite. Er muss sich voll hingeben.
Und, was man nicht vergessen darf, deswegen das Gerichtsurteil vom Bundesverfassungsgericht hat ja auch einen Grund. Es gibt ja immer so ein Abstandsgebot. Das muss da sein. Also der Beamte muss 15% mehr bekommen als ein Empfänger in der Grundsicherung.
Ja, das ist also das untere Level.
Das sozusagen. Untere Level.
Genau.
Und wenn er das nicht bekommt,
dann stimmt da was.
Da stimmt er nicht. Erstmal ist dieses, was ja auch immer gerne gesagt wird, Arbeit muss sich lohnen.
Ja.
Und es gibt Beamte noch in der Gehaltsklasse A3. Und die sind momentan unter der Grundsicherung.
Tatsächlich. Aber was sind das? Das sind aber keine Polizeibeamte.
Nein, wir haben noch bei der Justiz und bei der Bundeswehr.
So, ja. Da gibt es das.
Der einfache Dienst ist einfacher das, Dienst. Genau. Bei der Polizei, Bundespolizei ist mittlerer Dienst, hier bei der Landespolizei in Niedersachsen gehobener Dienst. Die haben auch gar keinen mittleren Dienst mehr.
Ach, die haben schon gar keinen?
Nee, schon lange nicht mehr.
Ach, so.
Ja, okay. Ja, ein spannendes Thema momentan. Ja, es ist sehr entscheidend, amtsangemessene Alimentation. Wir sind mal gespannt, wie der Innenminister entscheidet. Oder das Gesetzentwurf liegt ja schon vor.
Ja, sind wir mal gespannt. Aber das ist natürlich schon, immerhin, das ist die Konsequenz, dass sie die Beamten nicht streiken dürfen. Sie dürfen gerichtlich einfordern, ihre Bezahlung. Nicht? Das,
kann, ja, das wurde ja schon vom Bundesverfassungsgericht, da kam ja das Urteil, aber dafür sind ja auch Polizeigewerkschaften da.
Genau.
Dafür sind die Polizeigewerkschaften, weil wir sind ja diejenigen, die das fordern und den Finger in die Wunde legen, ja, quasi.
Jawohl. Und das wäre jetzt nämlich die nächste Frage gewesen. Sind Sie denn gleich am Anfang in die Gewerkschaft eingetreten oder wie hat sich das entwickelt?
Nee, ich war erst mehrere Jahre gar nicht in einer Gewerkschaft.
Ja.
Und dann irgendwann bin ich, war ich länger dabei bei der Bundespolizei und habe dann mal so nachgedacht, okay, ich fahre hier verschiedene Autos, die kann ich auch mal gegen irgendeine Mauer setzen, da kann der Dienstherr auch kommen und sagen, das zahlst du jetzt gerade selber.
Ach komm.
Gleichzeitig so Absicherung, rechtsschutztechnisch, weil es passiert sehr, sehr oft bei Körperverletzungen, wenn die Polizei einschreitet, dass es eine Gegenanzeige gibt, Körperverletzung im Amt heißt das zum Beispiel.
Ja.
Also da braucht man auch so einen Rechtsschutz und der bietet die Gewerkschaft.
Das macht nicht der Dienstherr.
Das macht der Dienstherr schon, aber sehr langatmig. Das, ne? Und da ist es einfach immer besser, einen Rechtsschutz über die Gewerkschaft zu haben.
Machen wir einen kleinen Werbeblock für die Gewerkschaft.
Ja.
Jawohl, also man hat Rechtsschutz, man kriegt, und aber wieso muss man ein Auto bezahlen, wenn man im Dienst das kaputt?
Das kommt immer drauf an. Also wenn das jetzt wirklich passiert innerhalb einer, weiß nicht, Blaulichtfahrt und man hat, dann ist es passiert, dann sagt der Dienstherr okay. Ne?
Das war Dienst.
Aber es gibt so Vorschriften, wo man sagt, so rückwärtsfahren nur mit Einweiser und wenn man das nicht macht und fährt dann gegen eine Hauswand, kann es sein, dass dann okay, den Schaden zahlst du selber.
Ach komm.
Ja.
Oder wenn man beim Einparken irgendwie da eine Delle reinfährt in sein Auto, dann.
Ja, kann immer, aber auch andere Sachen. Also Versicherung, zum Beispiel so Ausstattung, wenn man die verliert. Also ein Helm, der kostet ja richtig viel Geld.
Ja,
wenn er verloren geht, dann muss man selber zahlen.
Bei einer Demo irgendwie.
Dann ist wieder was anderes, weil dann ist es halt.
Im Einsatz.
Ja.
Okay. Aber sonst, wenn man was verliert, dann heißt es, besorgt ihr das mal selber.
Ja, kommt immer auf die Situation drauf an. Wenn es im Einsatz ist, dann, aber wenn man das irgendwie wirklich verliert oder so, dann muss man es zahlen. Ja.
Und das macht, übernimmt dann die Gewerkschaft. Das
die Versicherungsleistungen, die so, mit bei sind.
Also bitte, das ist doch mal...
Ja, also, der Werbeblock, wir können den noch weiter ausholen.
Ja, was gibt es noch für Vorteile?
Was gibt es noch für Vorteile?
Wenn man in der Gewerkschaft ist. Ich meine, wie hoch, der Organisationsgrad ist auch relativ hoch, habe ich gelesen, bei der Polizei gewerkschaftlich, oder?
Ja, also wir haben ja die...
In beiden Gewerkschaften jetzt mal zusammengerechnet.
Ja, genau. Also wir
ohne
haben ja...
über die Größe zu reden.
Ja, man muss auch mal sagen, die Gewerkschaft der Polizei, die haben den Zoll noch mit dabei.
Ja, ach so, deshalb.
Mhm. Ja, also die organisieren, also der Bereich Bundespolizei bei der Gewerkschaft der Polizei heißt Bundespolizei Zoll. Ach, wir haben den Zoll nicht mit dabei.
Der ist nicht dabei.
Genau.
Aha, das erklärt natürlich auch den Unterschied. Und ja, und dann sind sie beigetreten zur Gewerkschaft.
Genau.
Dann haben sie aber auch irgendwo in der Gewerkschaft ja auch sehr aktiv geworden, nehme ich mal an, sonst wären sie nicht jetzt stellvertretende Vorsitzende der Abteilung Bundespolizei sozusagen.
Ja, das ist so, damals bin ich eingetreten und war ich jahrelang Mitglied und so richtig aktiv geworden bin ich eigentlich erst ab 2018 ungefähr und dann bin ich Vorsitzende vom Ortsverband geworden in Walsrode. Und dann habe ich kandidiert für einen Bundesvorstand. Aber es liegt aber auch daran, ich glaube, das hat auch manchmal was mit dem Alter zu tun, weil diese politischen Entscheidungen, wie es momentan so im Land ist, wie mit der Polizei aber auch umgegangen wird, auch von politischen Strömungen, also das ist so etwas, dann denke ich so, das kann ich nicht mehr akzeptieren. Mhm. Ich habe jetzt im Oktober 33 Dienstjahre. Mhm. Und dann diese Wertschätzung, die jetzt gar nicht mehr da ist, auch für die Kollegen, die geleistet haben.
Ja.
Und das weiß ich nicht, das ging nicht. Und danach habe ich gesagt, da muss ich was tun.
Ja.
Und dann den Weg weiter in der Deutschen Polizeigewerkschaft. Und jetzt ist es auch, man steht dafür ein. Es sind, sind so Sachen, wenn ich überlege, jetzt gerade ganz frisch, was haben wir jetzt gemacht? Das hatte ich nochmal. Das Bundespolizeipräsidium prüft es jetzt. Das ist eigentlich schon ein Erfolg, dass sie es prüfen bei lebensbedrohlichen Einsatzlagen, dass die Kontroll- und Streifenbeamten so einen Gehörschutz bekommen mit Funk. Das gibt's nicht.
Wie muss man sich das vorstellen? Gehörschutz?
Ja, das ist einfach, Sie kennen das ja vom Schießen, ne? Da kriegt man ja so einen Gehörschutz.
So Kopfhörer praktisch.
Ja, so Kopfhörer und dann halt mit Funk. Weil,
so mit zum Sprech, wie beim Telefonieren,
ja,
so Sprech.
Genau. Und das ist nur, wenn so eine lebensbedrohliche Einsatzlage ist. Das heißt, da ist Explosion, da sind Schießereien, da sind Hilfeschreie und die Kollegen gehen da rein und sollen
und
dann noch
gar nicht mit jemandem
können nicht kommunizieren.
Ach so.
Dann, das ist so, und da, das denke ich.
Entschuldigung, jetzt habe ich nicht verstanden, es wird geprüft, ob es die geben soll.
Ja, ob es.
Gibt es noch gar
nicht. Nee, das haben wir jetzt gefordert. Das
auch
ist
nicht auch, bei den Spezialkräften.
Doch, bei denen ja. Ja, Spezialkräfte auf jeden Fall.
Die haben das.
Aber das sind so Kleinigkeiten, wo ich dann immer denke, das kann doch nicht sein. Also der Polizist auf der Straße, der braucht die beste Ausstattung.
Ja,
und warum wird das irgendwo anders verbraten?
Ja. Und da setzt sie eben die Gewerkschaft für ein, dass sie sagt, wir erzählen den Politikern mal, was die Polizei eigentlich braucht.
Ja, und das muss auf jeden Fall oft erzählt werden.
Aber seit wann sind Sie denn gleich beim ersten Versuch in den Vorstand gekommen? Da sie sagt,
ja, genau. Ich habe kandidiert und dann ganz normaler Wahlgang. Man macht eine Vorstellung und man spricht mit den ganzen Delegierten. Und
nicht, das ist eine Delegiertenkonferenz, vermute ich mal.
Alles sowas.
So und dann, wie bei den Parteien auch und bei den anderen Gewerkschaften. Und da wird dann der Vorstand gewählt.
Mhm.
Da gab es aber auch Gegenkandidaten, oder war das?
Ja, so wieder, also zwei im Endeffekt. Ich war ja zunächst Mitglied im Bundesvorstand und jetzt die erste Stellvertreterin, genau.
Die erste Stellvertreterin.
Ja.
Ja, und der frühere Vorsitzende von Ihrer Teilgewerkschaft ist ja jetzt Bundesvorsitzender, nicht? Der Herr Teggerz. Und jetzt ist Herr Ostermann von der Abteilung Bundespolizei
ja,
der Vorsitzende.
Genau.
Der gilt ja so als, oder sagen wir mal vorsichtig, so, er macht manchmal provoziert, oder... Manche Leute fühlen sich von ihm provoziert, wollen wir es mal ganz objektiv sagen. Gibt es da Gründe für oder ist das eigentlich unberechtigt? Sagt er nur, was Sache ist? Oder Sie dürfen natürlich jetzt nicht über ihn meckern, das sehe ich ein.
Ja, dann sage ich ja immer, laden so Manuel Ostermann zum Podcast ein.
Ja.
Aber ich nenne das klare Haltung.
Ja.
Und eine klare Haltung, jede Meinung, jede Haltung gibt es immer eine Gegenmeinung, ja, natürlich.
Ja,
ja. Und das ist, und ja, Manuel Ostermann ist bekannt, auf jeden Fall.
Bekannt, ja. Das, dafür hat er schon gesagt. Er hat ja auch ein Buch geschrieben, ne?
Mhm.
Ja, habe ich gehört. Und ja. Und jetzt war er sogar bei Freiwild, wurde sogar im Rolling Stone kritisch angemerkt. Freiwild kannte ich gar nicht. So eine Band aus, ich sage, eine österreichische, nein, die kommt aus Südtirol, ist italienisch, okay, aber die sollen ja so nationalistisch sein. Ich sage, ja, aber Österreich-Nationalismus, da kann man doch wohl nichts dagegen haben. Oder die Südtiroler sind doch von Hitler und Mussolini zusammen verarscht worden. Da darf man doch auch noch mal ein bisschen gegen den Stachel lügen. Warum ist er so ein Fan von Freiwild, oder muss ich ihn das auch selber fragen? Was hat es überhaupt mit Freiwild auf sich? Ist das so eine schlimme Band?
Ja, das ist also Freiwild selber, die Band, ich kannte die vorher auch gar nicht, muss ich sagen. Aber das weiß ich, das sind ja so Gerüchte im Endeffekt. Ne? Also die Freiwild, die Band, die hat ja enormen Zulauf.
Ja.
Und ich glaube, der Sänger, der Philipp Burger, hatte Manu ganz normal angeschrieben und hat gesagt, ich finde das großartig, was du machst.
Ja.
Und dann haben sie sich getroffen
und
da ist eine Freundschaft draus entstanden.
Ja, die sind richtig befreundet.
Ja,
und da wäre eben irgendwann mal auf der Bühne gewesen.
Da war er irgendwann auf der Bühne.
Ja. Kann man doch machen.
Ja, also
sag ich jetzt mal.
Was ist das? Wenn ich überlege, ich fahre in 3 Wochen zum Böse-Onkels-Konzert, darf ich dann auch nicht hin?
Darf man das denn? Böse-Onkels, sind das nicht auch so ganz böse Rechte? Ich sehe immer diese Aufkleber bei den Autos. Ich denke, oh, guck mal, ein Böse-Onkel-Fan, ganz gefährlich, musst du aufpassen. Stimmt das? Nein. Wenn sie Fan sind, sie kommen ja gar nicht so böse.
Nein, und außerdem musste ich letztes Jahr eine halbe Stunde in der Warteschleife ausharren mit meinem Finger auf dem Smartphone, damit ich da eine Karte bekomme.
Wo ist dieses Konzert?
In Frankfurt noch.
In Frankfurt.
Wo die Band herkommt.
Ach, die kommen aus Frankfurt.
Ja.
Ich kenne die gar nicht so. Und sind das denn so schlimme Finger?
Keine Ahnung, ich höre die Musik.
Ach so. Und ich meine, mal an den Texten, was kann man da irgendwas feststellen, was rechtsradikal ist?
Nein, in keinster Weise. Wenn, dann wäre es ja auf dem Index.
Ja, sowieso.
Ja. Ja.
Naja, das Problem ist ja heute, man ist ja sehr schnell rechtsradikal. Man muss ja nichts sagen, was eigentlich verboten ist zu sagen. Es reicht ja schon. Der arme Martenstein zum Beispiel, weiß nicht, ob Sie den kennen, den Kolumnisten da, der hat ja nun, da gab es ja diese Gerichtsverhandlung, diesen Schauprozess da im Thalia-Theater in Hamburg. Er war bestellt als Verteidiger für die AfD. Es ging darum, muss die AfD verboten werden oder nicht? Also ein Scheingericht, so, wo das entschieden werden sollte, kann man ja künstlerisch inszeniert machen, ist ja nichts gegen zu sagen. Und er sollte da die Verteidigung sagen und hat eben gesagt, wer die AfD verbieten will, will die Demokratie abschaffen. Nein, das geht gar nicht. Schwupp. Ja, das ist jetzt ein Retz. Das ist ein AfD-Fan. Zwar bei Frau Ammann, die hat ja auch einen neuen Podcast. Ne? Oh, ich denke, sag mal, darf das weiß nicht. Die hat ihn mindestens 10-mal gefragt, ja, sind Sie nicht doch AfD-Fan? Sind Sie nicht... Haben Sie nicht schon mal AfD gewählt? Der arme Herr Martenstein, schließlich hat er sein Urrecht preisgegeben, das Urrecht des Wahlgeheimnisses, dass niemand sagen muss, wen er gewählt hat. Schließlich hat er gesagt, ja gut, ich gebe es zu, ich habe FDP gewählt. Oh, Gottes. Nee, aber muss man sich mal vorstellen, du bist im Verhör, hast du AfD gewählt? Und kommt er damit jetzt raus? Wenn er sagt, oder heißt es jetzt, dann ist die FDP ja auch schon ganz rechts, wenn der Martenstein FDP wählt. Nicht? Also, das ist doch schlimm. Nicht? Der sagt ja nur, ich finde das schlimm, diese, ne, wir hatten ja im Vorgespräch auch darüber gesprochen, ich komme ja aus der linksradikalen Ecke vor 50 Jahren, nicht? War ich Maoist. Und wollte ja die gewaltsame Revolution, nicht? Die Diktatur der Bourgeoisie sollte durch die Diktatur des Proletariats ersetzt werden. Das ging nur gewaltsam, das war klar. Nicht? Und gut, ich muss aber sagen, Steine schmeißen und so, das habe ich immer abgelehnt. Das fand ich immer, also das passierte ja auf Demos damals in Berlin. Selbstverständlich flogen da Steine, da habe ich mich immer gefragt, wie kann man in eine Menschenmenge und auch auf Polizisten Steine schmeißen? Das ist doch eine ganz, ganz hochgefährliche Sache. Da kann es die schwersten Verletzungen geben. Gut, in der Revolution ist klar, sind wir auf der Barrikade, müssen wir schießen. Das ist dann eine Sache, da kann man nicht ändern. Aber man soll nicht solche Gewalt, die man gar nicht kontrollieren kann einsetzen. Aber gut, da gab es durchaus andere Meinungen. Ne? Und gut, jetzt bin ich eben woanders gelandet. Nicht? Aber trotzdem, ich habe es jetzt meiner Frau beim Frühstück vor ein paar Wochen mal gesagt, trotzdem fühle ich mich noch als Linker. Da hat sie gesagt, reiche ich die Scheidung ein. Hat sie in 20 Jahren gar nicht gemerkt. Ja, da habe ich mich gefragt, ja, hat sie vielleicht recht, bin ich gar kein Linker. Was ist denn Linker? Ich sage, ein Linker, habe ich jetzt mir gesagt, ist doch jemand, der will, dass es möglichst vielen Menschen möglichst gut geht, dass sie ihre Freiheit haben. Meinetwegen können die Reichen auch ein bisschen weniger haben, auch noch okay. Ne? Und ich finde, links ist aber auch, wenn man für absolute Meinungsfreiheit ist. Und das gefällt den Linken, die sich als links bezeichnen, gar nicht. Nicht? Ich stehe auf dem Standpunkt, wir haben damals gesagt, wir wollen diesen Staat mit Gewalt stürzen. Wir waren Verfassungsfeinde, das war unsere feste Überzeugung. Man hat uns demonstrieren lassen. Nicht? Mit Stalin- und Mao-Bildern durften wir in Deutschland, in West-Berlin demonstrieren. Wir haben unsere Parolen gerufen. Die Menschen haben mit uns diskutiert. Und das rechne ich unserer Gesellschaft ganz hoch an, dass sie uns nicht ins Gefängnis gesteckt haben und verboten haben. Gesagt, guck mal, sind Verfassungsfeinde. Die gehören aber verboten. Die dürfen gar nicht hier eine Partei bilden. Ne? Wir durften das alles. Wir durften unsere Meinung sagen. Wir durften unsere verfassungsfeindlichen Parolen schreiben, sprühen, alles Mögliche. Und letztlich sind wir, die meisten von uns, behaupte ich mal, vernünftig geworden. Und doch haben wir eingesehen, Demokratie ist doch besser als Diktatur des Proletariats. Und ich habe einfach das Gefühl, ich muss was zurückgeben. Diese Meinungsfreiheit, die ich erlebt habe als Verfassungsfeind, die gehört auch heute Verfassungsfeinden. Man darf sagen, ich lehne diesen Staat ab. Das darf man sagen. Man darf nur nicht machen. Stehe ich auf den Standpunkt, nicht? Wer wirklich mit Gewalt, so wie dieser Alfons der Viertel vor Zwölfte oder wie er hieß da von ja. Reuß Eisenstein, ja, wenn die natürlich Waffen anlegen und die Leute überfallen wollen, nicht? Dann gehören sie in den Knast, dann gehören sie verboten. Aber solange die nur sagen, wir wollen dies und dies und jenes ändern, dann kann man das ja sagen, Leute, das ist Unsinn, das ist verfassungsfeindlich, wir lehnen das ab. Aber man muss mit denen reden. Und das finde ich eigentlich heute das Bedenkliche, dass gerade die Linke, die selber davon profitiert hat, dass man sie damals hat machen lassen, vor 50 Jahren, sich nun hinstellt und sagt, ja, bei den Rechten müssen wir aufpassen. Da kommt Hitler an die Macht. Das müssen wir verhindern, indem wir einfach verhindern, dass die dürfen gar nicht diese Meinung sagen. Und wer sagt, die haben Meinungsfreiheit, der ist selber ein AfD-Fan. So, jetzt habe ich aber einen ganz lange Rede, geil. Ich wollte eigentlich nicht so viel reden. Ich wollte ja das machen wie Ben, der immer die Leute reden lässt. Aber ich habe schon gesagt, nein, so wie Ben schaffe ich das nicht. Ich bin schon froh, wenn ich nur 50% rede. Aber jetzt habe ich es vielleicht übertrieben.
Ja, gut, das ist halt, ich finde, das ist ein sehr umfassendes Thema. Ja, also das, da kann man wirklich, das ist wirklich umfassend. Was ich aber nicht akzeptieren kann, ist eine Meinung mit Straftaten zu untermauern.
So ist es, ja.
Und dann zum Beispiel der Anschlag Anfang des Jahres in Berlin auf die Stromversorgung, ja. Und da sogar Leben in Gefahr waren deswegen. Ja. Nur gegen den Staat zu sein, deswegen ein ganzes Stromnetz von einer Woche im kalten Winter lahmzulegen und dann, gut, man hat die Tätergruppe ja noch nicht gefasst, aber im Endeffekt und dann zu sagen, so, dadurch unterstreiche ich jetzt meine Auffassung, meine Meinung, meine Stellung. Ich, keine Ahnung, wie man das alles nennen soll. Das sind für mich keine Aktivisten, das sind Straftäter.
Das ist kriminell.
Das ist kriminell.
Das ist ja kriminell. Aber weiß man denn eigentlich, wer dahinter steckt?
Ich habe noch nichts gehört.
Können das nicht auch Russen, Russland gewesen sein?
Ich habe wirklich noch nichts gehört.
Man weiß es nicht, genau.
Nein, genau. Ja. Aber es ist genauso wie mit Klimakleber. Dann die ganzen unterschiedlichen Bundesländer. Das ist, in Berlin können sie sich festkleben, da werden sie noch eine Wolldecke kriegen, so noch, weil es ein bisschen kalt ist. Und dann kriegen sie vielleicht noch einen Tee hingestellt. Gut, selber trinken können sie ja nicht, weil sie ja kleben. Und dann wird dann halt mit Liebe gelöst. Dann finde ich es in Bayern besser, ne? Runtergerissen von der Straße.
Das ist ein bisschen brutal.
Ja, ein bisschen brutal, aber das ist, nein, oder da irgendwelche Kunstwerke mit Farbe, ich sehe das und denke so, das ist Kultur, das geht doch nicht, die können doch da nicht da eine orange Farbe raufschmeißen, weil sie...
Das ist auch ein Kunstwerk.
Ja, auch ein Kunstwerk, also das ist...
Das ist ja auch verboten.
Ja, also, und das ist doch für mich keine, ich demonstriere gegen irgendwas oder zeige meine Meinung immer mit Straftaten und zerstöre etwas, wo andere sich dran erfreuen.
Ja, das ist ja in meinen Augen eben vielleicht das Negative, was eigentlich aus der Studentenbewegung entstanden ist. Ne, im Vorgespräch hatten wir ja auch schon drüber gesprochen. Jetzt muss ich auch aufpassen, dass ich nicht wieder so einen langen Beitrag mache. Die legendäre Schlacht am Tegeler Weg, ne, 1968. Gut, es war nach der Ermordung von Benno Ohnsorg. Es ging um Mahler. Der Anwalt, der hatte ein Ehrengerichtsverfahren. Da war Demonstration. Und Farbbeutel hatten die aber mitgenommen, die Demonstranten, und entstand dann ein Lastwagen mit Pflastersteinen. Und da hat man diese armen Polizisten, die damals ja noch diese Chakos trugen, nicht diese Helme von 1918, so, die überhaupt keinen Schutz ja bieten eigentlich, oder? Die sind doch mehr so optisch zur Verschönerung, oder? Also, haben die mit Steinen beworfen, und ich glaube, 130 Polizisten sind verletzt worden. Ich kann mich noch an Genossen erinnern, damals, die dabei waren. Ich bin ja erst 72 nach Berlin gekommen zum Studium, die mit glänzenden Augen dann von dieser legendären Schlacht am Tegeler Weg erzählt haben. Und das geht ja weiter. Bockdorf, diese Anti-AKW-Demonstrationen, die ja auch schon ziemlich gewalttätig zum Teil waren. Flughafen, Westtangente, diese Flughafen in Frankfurt, Aktivitäten, wo ja ein Polizist sogar ermordet wurde. Okay, aus Versehen, aber man muss auch nicht in die Luft schießen. Nicht? Wenn die Kugel runterkommt, kann sie immer noch. Dann ist sie fast so schnell, wie wenn sie rauskommt aus der Waffe, würde ich mal physikalisch vermuten. Nicht? Diese Vorstellung, ja, wir dürfen Gesetze übertreten, weil wir wollen ja das Richtige. Ne? Also wir dürfen uns festkleben auf der Straße. Das ist ja eigentlich eine Straftat, sage ich jetzt mal, Nötigung. Man legt den Verkehr lahm. Man darf das alles machen, weil wir haben das richtige Ziel. Wir müssen die Welt retten. Ne? Die geht sonst unter, klimamäßig oder sonst was. Das, finde ich, ist eigentlich der Grundfehler auf der linken Seite. Aber jetzt haben wir so viel über die Linken gelästert, jetzt wollen wir mal über die Rechten lästern. Was ist denn da das Problem? Die sind ja auch zum Teil, es gibt ja auch rechtsradikale Gewalttaten. Das sieht aber irgendwie anders aus. Wie machen die das? Die gehen mehr gegen Ausländer vor oder...
Genau.
Oder wie muss man sich das vorstellen? Was haben die für Vorstellungen? Ich meine, die AfD tut ja ganz harmlos. Die sagt ja, wir wollen keine Gewalt. Wir sind für Rechtsstaat. Aber wie sieht das wirklich da auf der rechten Seite aus?
Also ich muss sagen, jetzt momentan, also am besten wäre ja immer, wenn man ja jetzt einen frischen Fall hat. Aber ich muss sagen, so, also klar, rechte Straftaten, viel mit Gewalt gegen Ausländer, gegen Asylunterkünfte, absolut nicht akzeptabel.
Ja, und wer schützt die Polizei? Wer schützt die dann vor diesen Straftätern? Auch die Polizei.
Ja, natürlich.
Was wäre los ohne die Polizei? Ja. Was wäre dann? Dann könnten die doch da frei schalten und walten, die Gewalttäter. Ne?
Also ja, Rechtsextremismus, Islamismus, Antisemitismus.
Ja, wie ist es denn mit Antisemitismus? Wo kommt der jetzt eigentlich im Moment her? Das heißt doch, es gäbe so viel antisemitische. Also Gewalttat oder Beleidigung, ne, ist ja nicht gleich ein Mordanschlag, aber es reicht ja auch schon, wenn man jemand die Kippa vom Kopf, sag ich jetzt mal so, haut oder so. Was passiert da?
Aber das jetzt zu analysieren, also es ist sehr umfassend, wenn wir da jetzt einsteigen, muss ich ehrlich sagen. Also alle Art von Extremismus muss man auf jeden Fall in den Griff bekommen, dass das nicht weiter steigt.
Ja. Und wie, was würde helfen, um das zu schaffen?
Ja, was meinen Sie?
Ja, Video, das hatten wir ja schon. Videoüberwachung, ne? An den neuralgischen Punkten, das würde nützen.
Ja, es ist aber auch klar, es gibt gerade der Bereich der Ermittlungsbehörden, dass die mehr Befugnisse bekommen, zum Beispiel Telefonüberwachung, Ähnliches.
Ja.
Dann, dass der Verfassungsschutz gegebenenfalls sogar auch mehr Befugnisse bekommt. Also es gibt verschiedene Ansätze, um zu sehen.
Wie heißt das noch? Vorratsdatenspeicherung.
Ja, so IP-Adressenspeicherung, sowas alles. Ja. Ne, von wem kommen jetzt hier? Wo ist die Chatgruppe von, das sind alles so, es ist schon da, es wäre natürlich besser, wenn es umfassender wäre, um das einzudämmen.
Ich meine, Gericht gibt es ja einerseits Gerichtsurteile, die sagen, darf man nicht und so, aber das gerade.
Ja, so, das sind, wenn man sieht, zum Beispiel IP-Adressen, Speicherung, das sind natürlich Gesetzesentwürfe, dann heißt es, okay, 3 Monate kann man das speichern.
Ja.
Das ist einfach zu gering.
Zu kurz.
Ja, weil die ganze Ermittlungszeit so schnell gar nicht abgeschlossen ist.
Ja.
Und dann tut sich wahrscheinlich in diesen Ermittlungsverfahren noch was auf und braucht noch von einer weiteren Person die IP-Adresse.
Das ist dann aber weg, weil das war vor einem Jahr dann.
Ja. Also da, das ist so in dem Bereich, das kommt immer drauf an, Gesetzgebungsverfahren, klar, das gibt halt immer einen Ausschuss, darüber wird diskutiert, dann sind Sachverständige da sind die politischen Parteien da und jeder hat natürlich eine andere Meinung dazu. Und dann wird das eine oder andere auch wieder entschärft und dann geht das halt in die Gesetzgebung rein. Und da könnte man noch mehr machen. Aber ich finde sowas wie dieser ganze Extremismus fängt ja auch schon im Kleinen auf der Straße an.
Ja.
Also es ist ja nicht immer dieses große Ganze, wo man fett ermitteln muss, aber es ist ja aber auch schon in der Gesellschaft, dass das so aufwiegelt.
Ja, und was müsste man da tun? Mehr Polizeipräsenz?
Ja, aber
mehr Zivilgesellschaft?
Vielleicht einfach auch mal wieder versuchen, eine klare Linie hinzubekommen. Also auch politisch vielleicht eine klare Linie. Ich weiß es nicht, was für Ansätze. Klar, man kann weiter auf, also Pädagogen, dass die das Bildungssystem, dass in den Schulen schon ganz anders miteinander umgegangen wird, damit sich das dann halt nicht in der Gesellschaft weiter ausweitet. Aber auch gleich die Gleichberechtigung weiter vorantreiben und nicht zurücknehmen. Also wenn Sie mich jetzt fragen, dann müssten wir jetzt hier so einen Workshop machen, wie man das jetzt alles wieder einfangen könnte, was da so brodelt.
Ja, aber was sind die Ursachen, dass das so brodelt bei uns? Kann man da welche benennen oder ist das auch schwierig?
Tja, was sind die Ursachen?
Ja.
Müssen wir mal, wenn der Podcast rausgeht, einfach mal in die Kommentarspalten öffnen und sagen, ja, was sind die Ursachen dadurch, dass wir jetzt momentan Probleme haben, ne, dass jemand, der die Kipper vom Kopf geschlagen wird, dass eine Frau ins Gebüsch gezogen wird, vergewaltigt wird, dass Jugendliche auf Dorffesten sich mehr prügeln, dass wir 80 Messerangriffe am Tag haben, was wir vor zig Jahren nicht hatten. Warum wird jetzt öfter ein Messer eingesetzt, zum Beispiel? Also da gibt es ja so viele Bereiche, wo man ansetzen könnte.
Ja, ja. Wenn ich das jetzt so höre, Messerangriffe und so, dann vermute ich ja fast, da könnten unsere Neubürger ein bisschen verstärkt dran beteiligt sein, also Migrationshintergründler. Wollten Sie das jetzt andeuten?
Nein, das gar nicht mal. Also in Teilen. Also das ist schon, ne, die Migration, also von 2015, hat schon auch was damit zu tun. Aber auch gleichzeitig finde ich in dem Jugendbereich, die Jugendkriminalität ist gestiegen.
Ja.
Und klar, wir haben natürlich das Täterprofil jetzt bei den Erwachsenen, ist viel, viel höher bei den mit Flüchtlinge oder mit Migrationshintergrund, also 2,6% mehr, ne, zu der Einwohnerzahl bemessen, das Ganze. Das sagt auch die Statistik vom Bundeskriminalamt. Aber bei den Jugendlichen ist das, würde ich nicht unbedingt, da ist es aber auch, da ich finde diese Auswegslosigkeit, diese Probleme in den Schulen alleine, ja, auch die Lehrer, die alleine gelassen werden, ja, und die Klassen, die wirklich teilweise enormen Anteil von Ausländern haben und deswegen aber auch in der Stoffvermittlung nicht das erreichen am Schulende, was eigentlich erreicht werden müsste. Also Messerdelikte würde ich nicht unbedingt sagen, es ist einfach die Gewalt ist mehr gestiegen, aber ja. Bei den Straftaten von Flüchtlingen und Personen mit Migrationshintergrund sind ja nicht nur die Gewaltkriminalität gestiegen, sondern auch die Eigentumsdelikte. Und da gehören aber auch zum Beispiel auch rumänische Staatsbürger, bulgarische, aber auch ukrainische mit dazu. Ja. Also da muss man die statistische Auswertung ganz genau drauf gucken. Also so ein Mega-Bashing nach dem Motto, die Kriminalität ist gestiegen, aufgrund rein der Flüchtlingswelle, das wird ja immer zu 100% quasi gesagt. Ja. Das muss man differenzieren, finde ich. Auf jeden Fall.
Ja. Nämlich, inwiefern müsste man das differenzieren?
Ja, man muss, also differenzieren muss man, wirklich, wie in der Statistik das ist, wer ist es denn? Welche Nationalitäten sind denn jetzt so, ne? Welche sind das? Sind das jetzt syrische, afghanische oder ukrainische? Oder in welchen Bereichen ist es denn jetzt? Ist es ein Eigentumsdelikt oder ein Gewaltdelikt dann?
Das Aber man muss ja eigentlich drüber sprechen. Ich meine, wir hatten vorhin die Clans, die es sogar in Diepholz
gibt. Die es auch in Diepholz gibt, ne?
Es gab eine Zeit, da durfte man, glaube ich, von Clans gar nicht sprechen. Das war schon rassistisch irgendwie. Und ich habe mal gehört, die meisten Clans, die kommen tatsächlich aus einer Gegend so ungefähr, nicht? Oder?
Also in der Clan-Kriminalität kenne ich mich in keiner Weise aus.
Aber ich habe das eben mal gehört. Aber ist ja auch egal. Nur um es mal grundsätzlich zu sagen, ich meine, vielleicht sind wir uns da auch einig, nicht? Die meisten, die zugewandert sind, sind Gewinn. Nicht? Unsere syrische Zahnarzthelferin und mein syrischer Mieter, das ist der erste Mieter meines Lebens, der hergekommen ist und gesagt, Herr Schröder, ist alles so teuer geworden, müssen Sie nicht die Miete erhöhen? Ich denke, es geht los. Hat noch kein Mieter mich gefragt, gebeten, die Miete zu erhöhen. Habe ich natürlich nicht gemacht, aber ich meine, der sprach auch Deutsch, nicht? Das sind alles ein Gewinn für uns, die meisten. Also, aber es gibt halt welche, die sind kein Gewinn.
Ja, auf jeden Fall.
Und die gibt es auch unter Deutschen. Ja. Das muss man doch differenzieren können, ohne deshalb, man weiß, wer begeht die meisten Gewalttaten gegen Frauen und überhaupt allgemein Verbrechen und Gewalttaten, das sind Männer, habe ich mal gehört. Gibt ja nur ein paar Frauen im Knast, hier unsere Fechter, die 10% der Frauen, der Knastinsassen sind Frauen, so ungefähr. Aber das heißt, die Männer sind die Straftäter. Ja, aber das heißt ja nicht, dass alle Männer Gangster sind. Das heißt, es gibt 10%, weiß nicht wie viel, der Männer, die halt Gangster sind. Aber 90% sind die Guten. Hoffe ich doch wenigstens. Ne? Und so gilt das auch für Ausländer. Da gibt es ein paar Gangster und das muss man auch benennen können. Muss sagen können, diese syrische Großfamilie oder was weiß ich, ukrainische Oligarchentruppe, ganz egal, wo die herkommen. Es geht auch nicht darum, dass man was gegen Ukrainer oder Syrer oder Albaner oder sonst was hat. Sind wir uns einig?
Ja.
Also, aber die Verbrechen begehen, die müssen wir auch benennen und schnappen.
Ja. So sieht's aus. Die müssen, also es ist ja auch immer, also wenn sich eine Bärbel Bas hinstellt und sagt, wir haben keine Einwanderungen in die Sozialsysteme. Ja, das ist,
hat sie sich aber versprochen.
Da hat sie sich mit Sicherheit versprochen. Aber das ist, dann verstehe ich im Endeffekt nicht.
Das verstehe
ich. Warum differenziert sie das nicht? Ja. Warum sagt sie nicht ganz klar, ne, wir brauchen Zuwanderung im Arbeitsmarkt? Wunderbar. Ne, für die sich integrieren, die hier arbeiten und sowas. Wir brauchen die. Ja. Und die anderen gibt es aber auch, die stumpf in unsere Sozialsysteme einwandern.
Die von vornherein deshalb hierher kommen und auch Banden bilden, die. Und die brauchen wir nicht. Und die wollen wir rausfischen und dann sagen, danke, Wiedersehen.
Und dann gibt es die, wo ich ganz klar mal sagen muss, die hier Schutz suchen, weil sie politisch verfolgt werden, aus dem Kriegsgebiet kommen, ja, die suchen hier Schutz und begehen hier schwere Straftaten, dann denke ich, die haben hier wirklich nichts, die ja, nicht mehr. Also ja, wer hier Schutz sucht und so und sich hier
eine Gefahr darstellt ja, für uns, ja. Aber würden Sie sagen, der muss abgeschoben werden?
Ja.
Ich würde sagen, der muss in den Knast erstmal.
Das kann man, also.
Und danach, dann ja, aber so erstmal im Knast.
Da gehe ich mit. Da gehe ich mit. Erst eine Verhandlung.
Weil
erst
wenn
eine Verhandlung.
Dann in Afghanistan abgeschoben werden, dann freuen die sich, da können ja, die dann wiederkommen genau, oder so.
Ne? Genau. Nee, da bin ich voll, also auf jeden Fall. Erst Gerichtsverfahren, so, Urteil, dann ja, ins Gefängnis. Und dann aber.
Absitzen und dann ab.
Genau. Und dann aber direkt.
Dann aber ab. Natürlich. Gleich ja, aus dem Knast ins Flugzeug. Tschüss. Ja. Ja. Aber es ist ja nicht immer so einfach mit Abschieben.
Ja, aber das ist gehört, aber das, ich finde, das bewegt doch eigentlich im Endeffekt jetzt die Bevölkerung, weil alle, so wie wir da reden, sehen das ja ganz klar. Wir ja, brauchen ja, wir wollen auch, wir brauchen die ja auch, also viele im Arbeitsmarkt. Und warum wird das nicht differenziert? Und ja, das macht doch ja, auch Unruhe.
Ja, ja, eben. Warum werden die Tatsachen, warum darf man die Tatsachen nicht einfach benennen, ohne dass man gleich als Rassist oder rechts radikaler gilt. Ne?
Ja.
Das ist eigentlich das Schlimme. Dadurch werden, und die Bevölkerung sieht das ja. Das ist ja das Schlimme. Ich sage ja, die AfD hat in meinen Augen zum größten Teil nur Blödsinn in ihrem Programm. Also würde den Staat sofort ruinieren, wenn die ja an die Macht kämen. Ich sage, man muss das verhindern, dass sie überhaupt an die Macht kommen. Andererseits ist es aber in meinen Augen die Linke, oder diese nicht die Tatsache, das ist vielleicht nicht nur die Linke, aber die Politiker, die Tatsachen, die jeder sieht, selbst in Diepholz, die nicht anerkennen oder wegreden wollen, die machen die AfD stark. Mhm. Weil die AfD, ich finde das zum Teil widerlich, was die schreiben, nicht? Das ist ja richtig ausländerfeindlich, da wird mir schlecht, nicht? Aber die benennen immerhin Probleme, wenn sie auch völlig übertrieben das begründen und darstellen. Ne? Und deshalb, wenn man die Tatsachen nicht anerkennt, die jeder Mensch, jeder Normale, sag ich mal, auf der Straße in Diepholz sieht und erkennt, man das leugnet, dann macht man die AfD stark.
Mhm.
Das
ja,
ist verheerend in meinen Augen. Man möchte rütteln und die auf und sagen, jetzt wacht endlich auf, Leute, komm. Wir sind doch alle einer Meinung, wir wollen die Probleme lösen. Jetzt müsst ihr es aber auch benennen erstmal.
Ja, aber so analysieren ganz, ganz viele in der Bevölkerung. Und deswegen können es viele nicht verstehen, auf jeden Fall.
Kann es nicht verstehen, dass zum Teil das nicht die Realität anerkannt wird. So, ja, jetzt haben wir ja wirklich einen großen Rahmen von Themen behandelt. Konnten wir nicht alle vertiefen, aber anreißen konnten wir doch und unsere Meinung da deutlich machen. Jetzt wollen wir zum Schluss noch was Lustiges. Also fand ich wenigstens, nicht? Frau, unsere Ministerin Bärbel Baas, von der wir schon kurz sprachen, war bei Karin Mioska. Und da kam sie irgendwie auf Motorradfahren, also sie ist Motorradfahrerin, zack, da steigt sie natürlich gleich in meine Achtung. Ich habe Motorradführerschein, bin allerdings nie damit gefahren, aber immerhin Motorradfahrer, das so wie der Struck damals, das sind doch einfach ganz besondere Leute. Nicht? So, das ist bei mir so ein Bild. Okay, also Frau Baas ist Motorradfahrerin, toll. Und dann hat sie aber erklärt, in der Rettungsgasse, sie hat luftgekühltes Motorrad, da muss ich dann durchfahren, sonst überhitzt das. Und Frau Mioska war etwas irritiert und sie sagte dann noch, ja, also Autofahrer, wenn Motorrad kommt, Platz machen. Wir müssen da durch, sonst überhitzt. Jetzt ist die Frage. Also Sie stehen als Polizistin am Ende so eines Staus, schöne Rettungsgasse wird gebildet. Das muss man ja sagen, die Autofahrer machen das inzwischen wirklich gut. Ne? Das ist doch meist, ist sie da. Und jetzt kommt das Motorrad angebraust. Sie halten dieses Motorrad an und dann geht das Visier auf und Frau Baas erscheint dahinter. Was sagen Sie dann? Was machen Sie dann?
Also erstmal habe ich einen Vorteil als Bundespolizistin, habe ich von Straßenverkehr aus gut, polizeilicher Sicht überhaupt keine Ahnung, aber als Polizistin trotzdem, also wenn Frau Baas jetzt da durch die Rettungsgasse fährt, was nicht erlaubt ist.
Auch nicht für Motorradfahrer mit Luftkühlung.
Ach Quatsch, natürlich nicht.
Ach,
eine Rettungsgasse.
Ja, sie hat das behauptet.
Ich meine, Frau Baas muss ab und zu mal gerettet werden, das ist richtig.
Aber in dem Fall.
Aber dann würde ich sagen, oh, Frau Baas, wunderschön, Ihren Nachnamen habe ich jetzt schon. Und jetzt geben Sie mir noch mal Ihren Ausweis, damit ich den Rest bekomme, damit Sie hier ein Bußgeld
würden
bekommen.
Würden Sie machen.
Ja, sicher.
Nicht sagen, oh, die Ministerin, die darf das.
Ach.
Und wenn sie jetzt sagt, sie muss aber ganz schnell zum Termin, dann würden Sie aber Escort machen und vorher weg oder auch nicht.
Ja, genau. Also wenn der Termin in dem Bereich ist, dass sie sagt, okay, ich gehe nicht mehr damit drauf ein, dass die Beamten in die Rentenversicherung einzahlen müssen, dann sage ich, okay. Nein, gut. Warum? Also das verstehe ich nicht. Also es ist ja schon alleine. Also es ist ja, da hat sie sich reingeritten,
ja.
Wo sie das gesagt hat.
Ja, ja.
Ich weiß, also, ich habe das nicht gesehen, keine Ahnung.
Ja.
Aber da würde sie am liebsten, ist doch live, oder? Ist Mioska live? Ich weiß es gar nicht so richtig. Ja, da kann sie es natürlich nicht mehr zu...
Man kann sich das angucken, das ist ja
kann
jetzt
sie
online.
Kann sie sich nicht mehr zurücknehmen dann,
ne? Nein, sie hat das
dann,
im ne? Brustton der Überzeugung hat. Sie dann zum Schluss, Frau Mioska hat mehrmals nachgefragt und gesagt, aber ist das denn... Sagt sie, ja, okay, so genau kenne sie sich nicht aus, aber... Ja, was macht man denn mit den armen Motorradfahrern, wenn die überhitzen? Im Stau, weil die Luft gekühlt ist. Kann man die nicht abschalten aus dem Motorrad?
Wieso ist das dann gleich kaputt, so ein Motorrad?
Ja, wenn es überhitzt, ist der Motor hin.
Oder? Aber sind das nicht, das sind doch moderne Dinger, die müssen doch funktionieren, wenn man mal ein bisschen stehen bleibt, ja, oder nicht?
Ich wusste das auch nicht, ne? Aber luftgekühlt, ja, da brauchst du Fahrtwind, so habe ich sie verstanden. Ne? Früher gab es ja auch luftgekühlte Autos und VW, glaube ich, aber die hatten Ventilator.
Ja.
Der sprang dann an, wenn nicht mehr genug Fahrtwind war.
Also da weiß ich nicht, also da kenne ich, bin
auf jeden Fall ist das keine Erlaubnis, durch die Rettungsgasse zu fahren.
Nein, das ist
sie
ja
würden, und sie würden selbst bei der Ministerin dann Bußgeld einkassieren.
Ja, klar.
So, gerade gerne auch. Das habe ich gesagt.
Das ist genauso, ich kann mich noch, das ist ja auch, na gut, wir wollen ja eigentlich von alten Sachen nicht reden im Endeffekt, ne? Aber ich kenne das noch damals, ein Werder-Spieler, Aaron Hunt hieß der.
Ach.
Kennen Sie den noch?
Der Name sagt mir irgendwas.
Die Werder-Fans sind, die kennen ihn von Aaron Hunt. Und Aaron Hunt war genauso, da sind wir dann ich weiß gar nicht, welche Straße das war. Auf jeden Fall ist er durchgebrettert mit seinem VW Touareg. Da war VW, hat er damals gesponsert und dann haben die alle natürlich ein Auto bekommen. Ist ja, glaube ich, immer noch so. So, dann haben wir den angehalten, Scheibe runter und so, ja, hier, zu schnell gefahren, hier ist 50, ne, irgendwie mit, keine Ahnung, 110 oder so ist er da durch, war eine doppelspurige Straße. Ja, und dann, Ausweis bitte, Führerschein, das waren, also wir waren eine gemischte Streife, die Kollegen der Landespolizei und wir, ne, da zu der Zeit haben wir das dann immer. Und dann sagt er, ja, kennen Sie mich nicht? Ich so, nee. Ich bin Aaron Hunt.
Ja. Und wer ist Aaron Hunt?
Ja, ja. Ja, und? Also, am liebsten würde ich sagen, ich darf das, glaube ich, auf dem Podcast, hier in meinem Podcast gar nicht sagen, aber ich sage es einfach trotzdem. Ne? Ich vergleiche das immer und so. Ne? Das ist ja, also, ob jetzt da ein Minister ist oder ein Bürger, der irgendeinen anderen Beruf hat oder irgendeine andere Funktion, ne? Der schläft, der isst. Der duscht, genauso wie alle anderen noch auch. Warum sollen die dann eine Gleichbehandlung oder eine Besserbehandlung haben? Das geht doch nicht.
Nee, also Sie würden sagen, vor dem Gesetz sind alle gleich.
Ja.
Und beim Bußgeld auch.
Ja.
Ja, ja, so steht es, glaube ich, im Gesetz.
Das ist
im Grundgesetz.
Ja, das vor dem Gesetz sind alle gleich. Und das, da muss ich auch immer wieder drauf eingehen, weil ich dann, da kommt die Frau in mir durch. Und die Polizistin, die auch Selbstbehauptung und Selbstverteidigungskurse gibt und macht und Vorträge, alle sind gleich. Und gerade die Frauen haben das Problem, dass es jetzt für die immer schlechter wird. Deswegen, also ist auf
aber
jeden
nicht
Fall...
bei der Polizei.
Nein, generell.
Generell.
Gesellschaft,
ja.
Also Freibadbesuche oder sowas sind schon manchmal ein bisschen schwieriger geworden dann. Ne? Aber da wollen wir jetzt keine neue Baustelle aufmachen.
Nein,
wir wollen ja zum Ende kommen, bevor
Schluss
wir noch weiter...
Mit
genau.
Frau Baas. Ja. Also Frau Baas muss aufpassen, dass sie nicht an sie gerät. Wenn sie durch die Rettungsgasse fährt, dann muss sie zahlen. Aber ich denke, ihre Kollegen und Kolleginnen würden das genauso handhaben.
Ja, auf jeden
wenn
Fall.
Wenn die da jemand feststellen, ohne Ansehen der Person, das Bußgeld wird kassiert. Mhm. So soll es sein. Ja, dann danke ich für dieses sehr interessante Gespräch. Und vielleicht sehen wir uns ja nach Ende des Prozesses dann wieder und können uns dann doch noch mal etwas näher mit Jan Böhmermann beschäftigen. Ja. Vielen Dank.
Gerne. Bis dann. Tschüss.
Und wiederhören.